Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas. Erstmal ein frohes neues Jahr, genau.
Zwei Stühle, eine Meinung.
Oder zwei Blöde, ein Gedanke, wie man es auch sagen möchte.
Genau.
Wir wünschen natürlich. Ich bin gut reingekommen, aber wir wünschen natürlich auch unserer Hörerschaft ein frohes neues Jahr. Ne?
Genau, das hätte ich anschließend noch gemacht, aber ich wollte erst mal hier fragen.
Ja, ich bin noch Professor Hastig. Wir haben noch keine Zeit.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Nachdem wir ja im Vorfeld schon lange diskutiert haben.
Genau, wir haben schon wieder viel zu viel geblubbert, bevor wir jetzt hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben. Ja.
Und es ging wie immer über unsere Lieblingsthemen, Autos, Wirtschaft.
Ja, das auch. Ja.
Wir sollten vielleicht doch einen Autopodcast machen.
Ja. Nee. Wie viele Minuten waren das jetzt gerade? 20?
Ja.
Alle, wo es um Autos ging?
Mhm.
War jetzt auch nicht so.
Aber ich glaube, ich vertrete derzeit keine populäre Meinung, was das Thema Autos betrifft. Oder keine salonfähige Meinung, sagen wir es mal so.
Ja, okay, wenn wir jetzt mal bei dem Segment geblieben wären, über das wir vor der Aufnahme gesprochen haben, dieses Multimillionärs-Preissegment, mein Gott, da. Ja.
Ja gut, das ist auch nicht
ein schwieriges Thema.
Das ist auch nicht meine Preisklasse, aber trotzdem.
Ja. Was soll wir hatten kurz erwähnt, dass ja der TT und der R8 jetzt quasi
eingestellt wird.
Genau, das zeitlich segnet, wollte ich eben sagen, aber so ist es ja noch nicht. Die bleiben uns ja noch erhalten, nur Neuwagen kaufen ist halt nicht mehr in Zukunft. Wir hatten ja schon gesagt, schöne Autos, aber ich werde sie nicht vermissen, weil es waren jetzt für mich keine Autos, die in meiner Garage gestanden hätten. Aber
ja,
ich meine, schade für jeden, der sich halt für diese Fahrzeuge interessiert hat. Ja.
Nur weil das Fahrzeug nicht in der Garage steht, kann man es ja trotzdem vermissen, sagen wir es mal so. Ne,
nee, ich sage, es ist schade für jeden, der sich halt für diese Fahrzeuge interessiert.
Ja.
Für mich war es jetzt nichts, deswegen, ich werde sie nicht vermissen.
Ja.
Das Angebot werde ich nicht vermissen. Man sieht es natürlich gerne auf der Straße ab und zu mal, aber das ist jetzt, wie gesagt, kein Fahrzeug, was ich mir in die Garage gestellt hätte.
Mhm.
Aber klar, es ist schade für jeden, wie gesagt, der sich für diese Autos halt interessiert hat. Aber ja, der Markt ist nicht da.
Ja.
Zumindest meine ich in der Art und Weise, dass sich es für Audi gelohnt hätte, die Fahrzeuge weiter anzubieten.
Ja. Obwohl gerade
mag da sein, aber nicht zu den Bedingungen, die sich Audi halt vorstellt.
Ja, gerade der TT war ja jetzt nicht so ein wahnsinnig kostenintensives Auto. Da gab es natürlich viele Variationen von, aber es gab natürlich auch recht günstige Einstiegsvarianten. Gerade diese FSI-Modelle, die es da gab, mit den relativ sparsamen Motoren, die waren ja auch für die breite Masse recht interessant. Der R8 ist natürlich schon wieder ein Fahrzeug, wo man sagen kann, da geht es so leicht in die Supersportwagen-Geschichte hinein. Da hat ja der VW-Konzern oder der VAG-Konzern andere Marken im Sortiment wie Lamborghini.
Mhm.
Und da hätten sie sich wahrscheinlich intern Konkurrenz gemacht, weil die sind ja auch teilweise preislich auf dem gleichen Niveau unterwegs.
Ja, wobei das schon unterschiedliche Käufer sind, die beiden Fahrzeuge. Daher, wie sagt man so schön, lieber im eigenen Konzern, Kauf. Irgendwo verschieben, als dass er zur Konkurrenz geht. Aber ja, wie gesagt, wir wissen halt nicht, wie die Kalkulation dann letztendlich ausgesehen hat. Ohne Grund würde Audi es halt nicht streichen.
Ja, auf jeden Fall.
In Bezug auf Apple, um mal wieder die Kurve zu schlagen, ja auch schon gesagt, Produktbereinigung.
Ja.
Würde gut tun.
Ja, ja.
Audi setzt halt da den Rotstift an. Ja, was willst du machen? Und sie sind ja nicht die einzigen Modelle. Es sind andere Autohersteller ja auch noch, die da am Streichen sind. Ja, bei Porsche fallen ja, glaube ich, auch eins oder zwei Modelle weg. Zum Beispiel, ja, auch wieder derselbe Konzern. Okay, klar. Aber überall wird halt momentan geguckt, wo muss man da halt ein bisschen zusammenstreichen. Wo macht es Sinn? Ja.
Das ist richtig. Mercedes streicht am unteren Ende und Audi streicht am oberen Ende. Ne? Jeder hat andere Strategien. Ne? Mercedes streicht ja die A-Klasse weg, K kann man auch drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist.
Ja, Mercedes hat ja eindeutig gesagt, die besseren Margen machen sie halt
klar,
im Prinzip ab der E aufwärts. Ja,
ja.
Über die C kann man noch diskutieren.
Ja.
Aber klar, die A-Klasse, wir hatten da ja vor ein paar Wochen oder Monaten schon drüber gesprochen.
Ja.
Das ist halt so ein Thema. Mal gucken, was uns da letztendlich wirklich noch erhalten bleibt, beziehungsweise an Technik und Plattform. Muss man mal gucken. Vor allem, was dann halt wieder in dem Bereich E dann kommt in Zukunft.
Ja, ja.
Bei VW ja ähnlich, ja, die E-Plattform, was wird da wo kommen, ja, der App ist gestrichen, aber in den nächsten Jahren wird es ja da auf E-Basis dann wieder einen Nachfolger geben, aber da muss man mal gucken, wie gesagt, was die nächsten Jahre so bringen. Auf Dauer, klar, Premium-Hersteller, in Anführungszeichen Großwagen, beziehungsweise dieses Segment halt besetzen, Kernkompetenz, bla bla bla, ja, bei Mercedes. Aber mal gucken, wie lange sie sich dem Markt dann in Zukunft halt vielleicht wieder annähern.
Das ist die Frage, ob diese Rechnung aufgeht, die sie da aufgestellt haben. Das muss man sehen. Das kann man erst dann sehen, wenn man es ausprobiert. Wie der Markt und der Kunde drauf
reagiert. Rein, was die Zahlen auf dem Papier betrifft, gehen sie auf jeden Fall fest davon aus.
Weil ja.
Sie haben ja auch gesagt, wie gesagt, die Margen machen sie halt mit den anderen Fahrzeugen. Dann sollen sie es machen. Ne?
Aber Theorie und Praxis, das sind immer zwei Paar Schuhe.
Genau.
Das muss man halt sehen, wie der Markt das annimmt oder der Kunde.
Ja, vor allem, wie viel gerade deutsche Automobilhersteller hast du da noch, die in dem Segment auch unterwegs sind. Ja.
Im Premium-Segment hast du ja im Endeffekt nur noch BMW, Mercedes und manche würden ja sagen, Audi kann man da nicht zuzählen. Ich zähle Audi auch noch zum Premium-Segment dazu.
Ja,
und dann wird es da oben recht dünn. Ne? Das ist so. Ne? Aber schauen wir mal, wie es da weitergeht. Bleibt spannend. Wo wir gerade bei spannend sind, das ist nur so eine Überschrift, die ich heute noch aufgenommen habe. BYD hat von den Verkaufszahlen her Tesla überholt. Mhm. Ne?
Genau.
Also da sieht man, dass die ganz stark aufholen.
Ist
interessant.
Die verkaufen momentan sehr stark in China.
Ja.
Da sind die Verkaufszahlen wirklich top, wobei da der ein oder andere Car-Influencer ja auch dann wieder sagt, ja, die stehen da irgendwo auf Halde und rosten vor sich hin. Gerade bei BYD würde ich das mal stark anzweifeln. Da, wie gesagt, da wird ja auch wieder so viel geredet dann, beziehungsweise getiktokt. die haben Tesla überholt, ja.
Ja. Gut, die haben auch sehr starke Innovationen, gerade im Akkubereich sind sie sehr weit vorne, BYD und ich glaube, sie bauen ja teilweise auch für Tesla Akkus oder Akkusysteme werden ja teilweise auch von Tesla eingesetzt, die von BYD produziert werden. Zumindest habe ich das so gelesen. Ne?
Wir hatten über die Akkutechnik ja schon gesprochen, auch über die Neuentwicklungen, auch gerade was in China jetzt gerade läuft und was da ja auch gerade in der Automobilbranche oder in der Automobilindustrie jetzt kommen soll. Die ersten kommen anscheinend jetzt wirklich auf die Straße mit der neuen Batterietechnik, bin ich echt mal gespannt. Wie sich das dann letztendlich im Real Life dann so darstellt mit der Technik, günstiger produzieren etc. Gerade was halt ja auch den Einsatz der seltenen Erden betrifft etc. Wesentlich besser aufgestellt beziehungsweise teilweise ja wo sie drauf verzichten können. Also da bin ich echt mal gespannt, was das gerade auch für die Automobilbranche noch bedeutet. Ja,
yep.
Weil günstigere Akkus, ja, immer her damit, ja, das ist ja mit einer der Faktoren, der die Preise so hochtreibt im Prinzip.
Ja.
Wobei ich befürchte ja, dass selbst wenn das in großen Mengen kommt, dass eher dazu genutzt wird, die Margen zu verbessern, als dass es sich so dermaßen auf den Preis auswirkt, dass es so viel günstiger werden sollte. Gerade im Kleinwagensegment.
Ja.
Das ist ja eher so meine Befürchtung.
Davon kann man ausgehen. Das haben die letzten Jahre oder die Jahrzehnte eigentlich gezeigt, dass das so ist. Ja. Naja.
Alle günstiger, ja, aber nicht in dem Maße, denke ich, wie es die Technik eigentlich hergeben würde. Wobei man auch wieder sagen muss, wie mit allem, was neu ist an Technik, ja, bis die Preise dann auch mal da in dem Bereich gefallen sind. Okay, klar, ja, aber naja, was soll's? Was wollen wir uns da aufregen?
Hilft nichts. Wir können es leider nicht ändern. Wir zwei zumindest
nicht. Wir können es nicht beeinflussen, ne.
So ist es. Gut, Aber lass uns doch von der Auto... Bitte? Von der Automobilindustrie in die Hochtechnologie einsteigen. Lass uns über Apple sprechen. Obwohl über Automobil... Apple,
ich habe gedacht, du wolltest noch über was anderes auslassen.
Nee, sonst wird es wirklich zu autolastig, wenn wir jetzt hier noch über Autos
sprechen. Nee, ich habe gemeint Streamingdienstanbieter.
Ach so, naja, wollen wir uns jetzt auch noch in diese Reihe eingliedern, die sich über die Preiserhöhung in Anführungsstrichen bei Amazon Prime Video auslassen? Die Preiserhöhung tritt ja nur in Kraft, wenn du dich gegen ein Werbekonzept entscheidest. Dann musst du 2,99 Euro mehr bezahlen, dass du es dann komplett werbefrei bekommst. Und wenn du das weiterhin nutzen möchtest wie bisher, dann kann es dementsprechend Werbung enthalten. Wie heißt es so schön? Kann Spuren von Nüssen enthalten. Und da kann es halt Spuren von Werbung enthalten. Und dann zahlt man halt nicht die 2,99 Euro.
Also ja. Ich finde es halt schade mit dem Ganzen, wie sich das momentan entwickelt, weil man mit eins der Argumente war ja eigentlich werbefrei.
Das ist richtig.
Genauso wie früher beim Pay-TV, ja, mit die Argumentation war ja werbefrei.
Ja.
Wenn man heute mal guckt, dass ja selbst bei Sky mittlerweile Werbung zu sehen ist. Und im Streaming jetzt auch Werbung kommt. Wie gesagt, kostenlose Anbieter, auch Spotify mit Werbung integriert, alles gar kein Thema. Ja.
Ja.
Aber auch das, da, man bezahlt ja für den Dienst und dann kriegst du nochmal Werbung, also sorry.
Das hat ein Geschmäckle, das ist richtig. Das da,
ja,
da
sowas von. Ja, um auch in Zukunft das Angebot und die Eigenproduktion zu finden. Oh, Freunde.
Dann hätten sie
wo verdient Amazon denn bitte kein Geld?
Dann hätten sie es konsequent einfach durchweg erhöhen müssen, die Preise, ohne dieses Werbe- oder Nicht-Werbung, wie es Netflix gemacht hat, einfach die Preise erhöhen und gut ist. Jetzt haben sie sich dafür entschieden.
Aber selbst Prime, klar, der Mehrwert von Prime und du hast das und das inklusive. Aber wenn man mal guckt, die Preisentwicklung von Prime die letzten Jahre, da ist ja auch nichts, oder da ist es ja auch teurer geworden. Ja, also
Ja, also im Moment geht's preislich noch so, sage ich jetzt mal. Also ich werde die 2,99 Euro nicht bezahlen, weil es sowieso, weil ich das also ganz wenig konsumiere.
Ich warte jetzt erstmal ab, was bedeutet das letztendlich wirklich an Werbung? Wie penetrant, wie viel wird es? Wie störend wird es? Ja, das ist ja die Hauptfrage eigentlich. Wie störend wird die Werbung? Weil wenn man mal guckt, okay, YouTube ist eh ein kostenloses Angebot, aber wie?
Da nervt es teilweise stark bei YouTube.
Boah, Freunde, echt.
Ja.
Weil die boah, das geht mir so auf den Sack teilweise. Ja, aber du kannst ja auch für YouTube bezahlen.
Ja,
kann ich. Aber die Art und Weise, wie Google bzw. Alphabet das handhabt mit dem Ausliefern der Werbung,
das ist penetrant, was die machen. Da wird man ja nicht mehr mit süßen Druck hingeführt. Das ist schon relativ scharfer Druck, den da jetzt YouTube ausübt.
Ja, vor allem auch mit dem Ganzen, was du nicht mehr skippen kannst oder wie lange es mittlerweile dauert, bis du mal skippen kannst. Oder gerade auch die Häufigkeit der Werbung, die in einem Video.
Freunde. Also ich bin ja der Letzte, der was gegen Werbung hat und ich finde ja zum Beispiel auch Werbung.
Ich sage gerade bei den kostenlosen Angeboten gar kein Thema. Das ist alles okay, aber die Art und Weise.
Ich finde ja auch Werbung in Podcasts vollkommen in Ordnung. Wir machen das ja selbst teilweise. Ja. Alles super, weil irgendwo muss der Podcaster sich ja finanzieren. Bloß wenn es dann Überhand nimmt. Ich habe letztens einen Podcast gehört, der ging eine Stunde und der hatte 4 Werbespots drin, Native-Werbespots und die hat er jetzt nicht nur kurz eingesprochen, sondern die haben die auch relativ lange besprochen und da wird es dann grenzwertig.
Auch ein bisschen lang.
Ja, aber wir haben nur einen Werbespot drin.
Ja.
Und nicht jedes Mal. Also wir haben ja recht selten Werbung.
Also bei uns ist das recht.
Genau.
Oder ist es, denke ich mal, noch akzeptabel, wie wir es machen.
Ja.
Wie gesagt, bei den Natives kommt es immer darauf an, passt es noch zum Podcast? Wie oft ist es und vor allem, wie gut ist es gemacht? Das ist so eigentlich das, worauf ich achte. Dann können es von mir aus auch gerne 3 oder 4 Spots sein. Gerade wenn es ein längerer Podcast ist, habe ich da kein Problem mit. Gerade in einem Format, was eh bei mir downgeloadet auf dem Gerät ist und ich skippen kann, gar kein Thema.
Ja, klar.
Gar kein Problem. Wenn es nervt, springe ich einfach weiter. Das ist nicht das Problem. Aber gerade diese automatisch ausgelieferte Werbung, das ist halt so, wo ich auch wieder Bauchschmerzen habe. Gerade wenn ich da haben wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, wenn ich einen englischsprachigen Podcast habe und da über meine IP deutsche Werbung eingeschnitten wird, boah, sorry, das ist so nervig.
Ja, obwohl im Sinne des Werbetreibenden ist es natürlich sinnvoll, natürlich auch die Sprache auszurollen in dem Land, wo er so den Werbepartner, ja, ne, das ist ja vollkommen sinnvoll.
Aber dieses Automatische finde ich so nervig. Ja,
unser Anbieter bietet das zum Beispiel auch an, dass wir automatisch Werbung aktivieren können. Habe ich natürlich nicht gemacht, weil sehr schwierig, weil da müsste ich auch man hat natürlich da Gott sei Dank die Möglichkeit, eine Red Flag zu setzen, welchen Werbepartner man nicht drin haben möchte. Aber die Liste ist dann sehr lang, die wir da aktivieren müssen.
Nee, aber mein Gott, genug jetzt über Werbung gesprochen. Ja. Wir wollten ja eigentlich über Streaming-Dienste, also da muss man das auch erst im Auge behalten.
Ja.
Weil wenn ich schon für einen Dienst bezahle und dann trotzdem noch Werbung ausgeliefert
wird. Ja, das ist schon.
Wenn ich das, wie gesagt, alles, wenn man das vorher alles weiß, okay, aber jetzt, wie gesagt, bei bestehenden Verträgen das jetzt so nach und nach dann auszurollen, finde ich schon sehr schwierig. Vor allem mal gucken, wie sich die Branche generell noch entwickelt. Weil dann ist es eine Frage, inwieweit ist es überhaupt auch zum linearen Fernsehen, ja, wo ja im Prinzip mittlerweile jeder eine Mediathek hat, wo du ja auch on demand gucken kannst.
Und die Mediatheken werden immer besser, muss man fairerweise dazu sagen.
Ja, und das sind ja auch die Privaten. Das ist ja nicht so, öffentlich-rechtliche über die Abgaben finanziert, bla bla. Du hast ja auch die Privaten, ja, wo du on demand gucken kannst. Klar, auch da wieder das Thema Werbung, aber das ist ja, wie gesagt, alles tolerierbar bei einem kostenlosen Angebot, gar kein Problem. Beziehungsweise da ja auch die Bezahlangebote dann mit den On-Demand Angeboten, die du hast. Alles okay. Aber da ist erst die Frage, die Streaming, inwieweit das sich für einen dann noch rechnet, gerade wenn man vielleicht mehr als nur einen bezahlt. Inwieweit ist es da überhaupt noch dann noch die Frage mit Abo-Diensten, wenn man, wie gesagt, im alten, linearen Fernsehen diese Angebote mittlerweile auch hat. Und wie gesagt, das sind ja nicht nur die GEZ-finanzierten, ja, also unsere öffentlich-rechtlichen, sondern die privaten ja genauso mittlerweile, wo du da, oder inwieweit macht das da noch Sinn?
Ja, so ist es. So ist es. Aber wie gesagt,
die schöne neue Welt, die einem da versprochen wurde, ja, das ist auch schon wieder alles, das ist so schade.
Ja, aber auch das lineare Fernsehen, wenn man da sehr selektiv vorgeht und sich ein bisschen vorbereitet, wo was läuft, dann kann man da auch noch Freude haben. Gestern zum Beispiel liefen alle drei Teile von Zurück in die Zukunft auf ZDF Neo. Ne? Also komplett werbefrei, hintereinander weg. Ja, ist ein Kultfilm. Habe ich zwar schon 20.000 Mal gesehen, aber das ist ein Film, den ich, oder sind eine Filmreihe, die ich immer wieder gucken kann.
Ne? Das ist eine Trilogie, die kann man sich wirklich gut angucken. Ja,
ja, absolut. Zeitlos. Also ich finde, sehr gut gealtert. Das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage.
Und dann die Gerüchte, ein Remake oder nicht unbedingt ein Remake, aber ein weitere oder das Thema nochmal aufzugreifen.
Oh, ganz schwierig. Ganz schwierig.
Tom Holland und egal wer da, Timothy Chalamet, egal wer da im Gespräch war, bitte nicht.
Nee, da kann man sehr viel kaputt machen. Ganz viel.
Wen wolltest du zum Beispiel für Doc Brown besetzen? Selbst wenn du jemanden hast oder schon gefunden hast für Martin, ja. Aber wen wolltest du Doc Brown?
Ja? Naja, aber der lebt ja, der lebt doch noch, ne? Der könnte doch noch, wenn er, der ist doch noch relativ fit.
Und dann einfach nur ein neuen Jugendlichen, also ein neues Kind in Anführungszeichen. Ja. Okay, könnte man machen, ja.
Ja.
Christopher Lloyd noch mal reinholen, der hätte bestimmt Interesse dran, wenn es passt.
Ja.
Denke ich mal schon. Aber Marty, oh, nee, Freunde, bitte lass die Finger davon.
Ja, das ist schwierig. Ich glaube, da könnte man wirklich sehr viel mit kaputt machen, auf jeden Fall. Naja. Gut, jetzt haben wir das Thema.
Haben wir jetzt da auch schon wieder.
Ja, also, wozu bereite ich überhaupt die Sendung vor, wenn das auch ohne Vorbereitung funktioniert? Vielleicht sollten wir wirklich mal wieder zu unseren ursprünglichen Ideen zurückgehen, so dieses Stand-up-Podcasting. Ne?
Ja, Mann.
Übrigens, ich hab letztens eine ganz, ganz, ganz alte Folge Not Safe for Work gehört, wo wir gerade bei Retro sind. Und kannst du dich noch an das Thema Podcaster-Quartett erinnern?
Dunkel?
Da hatten wir ja noch unter anderem Namen firmiert. Das war nämlich da noch der Apfelklatsch. Das war schon nach Apfelkasten. Und da waren wir in diesem Podcaster-Quartett. Also Podcaster-Quartett abgeleitet vom Autoquartett oder Flugzeug- oder Bootequartett, was es da damals so alles gab. Das war so die Idee, die dahinter stand, wo dann das Logo auf der Quartettkarte abgebildet war, die Anzahl der Podcaster, die Anzahl der Folgen, sowas in der Richtung. Und Tim und der Holgi haben damals Podcaster-Quartett gespielt und wir waren da auch mit in dem Quartett aufgenommen. Und da, ich habe gerade die Folge gehört, wo die dann lang und breit über unseren Podcast gesprochen haben. Und das war auch die Zeit, wo, das war 2 Tage oder 3 Tage danach, wo der Holger bei uns auch zu Gast war. Und da habe ich noch gedacht, ja, das waren noch schöne Sachen. Da hat man auch noch so Synergieeffekte erlebt. Wenn in einem anderen Podcast über einen Podcast gesprochen wird, da hat man es dann noch an den Downloadzahlen oder den Abonnentenzahlen gemerkt. Heutzutage habe ich diese Synergieeffekte oder dieses Networken erlebe ich heutzutage nur ganz, ganz selten oder gar nicht mehr. Heute macht jeder sein Ding und hat Angst, dass er irgendwie den Mitbewerber, den Marktbegleiter doch irgendwie Hörer zuspielen könnte durch Erwähnungen. Heutzutage wird das gar nicht mehr ausgelebt, was damals irgendwie noch ganz anders war. Was hatten wir da für interessante Leute zu Gast im Podcast? Heutzutage wird das immer weniger oder es ist immer dieses ja, diese Community-Effekte, die nehmen heutzutage immer mehr ab, habe ich zumindest festgestellt. Oder das bekomme ich mit. Es sei denn in der Promi-Welt, da ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Da wird Inzest betrieben bei den Podcastern ohne Ende. Da ist ja, da geht es richtig zur Sache. Ne? Da spielen die sich die Gäste reihum zu, sage ich jetzt mal. Naja, das ist nur so das, was ich letztens nochmal so drüber nachgedacht habe, wo ich jetzt nochmal so alte Not-Safe-for-Work-Folgen gehört habe. Ja, schade, dass das Format eingestellt worden ist. Das war nach meiner Meinung das beste Format von Tim Pritlove überhaupt. Schade. Das hat gut funktioniert, nach meiner Meinung.
Tja.
Aber wie gesagt, es war halt auch nicht immer not safe for work, wie der Name schon sagt.
Ja, so gehört Schluss, ja.
Ja, aber ob man das in der heutigen Zeit noch so bringen kann, ist auch eine ganz andere Sache. Ist von meiner Seite auf jeden Fall, aber das ich repräsentiere ja auch nur eine Minderheit. Gut. Jetzt lass uns aber mal endlich über Apple sprechen, Mensch.
Ja, sollen wir mal in die bekannten Kreise oder Gleise,
auf die Gleise
aufspringen?
Auf die Gleise aufspringen. Wir hoffen ja, dass nächstes Jahr Apple auf die iPads. Dieses Jahr, ja, ich bin noch im Geiste bin ich ja noch im Jahre 2023. Ich bin
noch gefangen in 2023,
ich,
genau.
Ich muss es zugeben. Aber gut, wir sind
wir haben 2024.
Am sechsten Tage von 2024 kann man auch nochmal an 2023 denken. Das ist nicht das Thema.
Ja, das sowieso. Ja, 23 wird uns noch eine Zeit lang verfolgen. Ja,
und
ist ja immer so.
Und die ganzen Kollegen und Kolleginnen haben ja jetzt so wieder so einen riesen Schuh draus gemacht, habe ich das Gefühl. Dadurch, dass im Jahre 2023 kein neues iPad vorgestellt worden ist. Da gab es ja ganz viele Überschriften. Apple bricht eine 12-jährige Tradition. Das erste Jahr, wo kein iPad vorgestellt worden ist oder kein neues iPad vorgestellt worden ist. Und da erwarten sich ja jetzt alle im Jahr 2024, also dieses Jahr, eine Revolution, dass das iPad quasi in Anführungsstrichen neu erfunden werden soll.
Ja, Apple kann es nicht mehr. Ja.
Naja.
Tim Cook war der Falsche. Das hörst du ja die letzten Wochen immer mal wieder aus irgendeiner Ecke. Ja. Keine Innovation mehr.
Ja, Apple kann sich natürlich auch auf gewisse wirtschaftliche positive Lorbeeren ausruhen. Ne? Und das hat man natürlich auch Tim Cook zu verdanken, ganz klar. Tim Cook hat Apple zu einem absolut wirtschaftlich positiv dastehenden Unternehmen gebracht oder dahin gebracht, wo sie jetzt stehen, ohne Frage. Und das ist sogar noch leicht untertrieben. Ob das Steve Jobs so geschafft hätte, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Innovationstreiber auf jeden Fall war mehr der Steve Jobs im Nachhinein betrachtet. Keine Frage, darüber kann man diskutieren oder da kann man auch Produkte und Innovationen gegenüberstellen, was Tim Cook geschaffen hat und was Steve Jobs geschaffen hat. Tim Cook mehr auf der wirtschaftlichen Seite, Steve Jobs mehr auf der innovativen Seite. Das ist meine Wahrnehmung. Jetzt aber zurück zum iPad. Da geht man ja davon aus, dass wenn man jetzt auch die Kollegen sich anhört und durchliest, was die so von sich geben, dass das Jahr 2024 das Jahr des iPads werden soll. und da einiges kommen soll. Aber die ganzen Berichte, die man gelesen hat, die man in Videos gesehen hat, die haben sich alle nur auf die Hardware bezogen. Und ich wiederhole mich ja mantraartig, wir haben kein Hardware-Problem, wir haben ein Software-Problem. Mhm. Die können jetzt ein iPad rausbringen mit OLED-Display, mit umgebauter Tastatur, mit neuer Magic-Keyboard-Tastatur, mit einem neuen Trackpad, was sich
ja, mit
alles,
dem M3 Ultra, aber das bringt ja alles nichts.
Es bringt ja alles nichts. Die Software, wenn die sich nicht der Innovation oder der Hardwareleistung anpassen in irgendeiner Weise, bringt es das geilste hardware-technisch aufgestellte iPad nicht. Das ist meine Meinung. Da wiederholen wir uns. Wie gesagt, es soll ein neuer Pencil kommen, Pencil 3, es soll ein neues Keyboard kommen, sie sollen auf OLED umsteigen komplett. Alles super, das klingt doch alles toll, aber das Problem hat Apple schon seit Jahren. Sie haben eine wahnsinnig geile Hardware, aber das iPad OS entwickelt sich nur in Babyschritten und das iPad von der Hardware her gesehen geht riesige Schritte voraus und die Software kommt nicht hinterher.
Und ja, vor allem du wächst ja gerade mit dem Apple Silicon und den M-Prozessoren in den iPad Pros, oder du hast ja auch hier im, sag mal, den M
im iPad Air, hast du ein M1
genau, drin, im iPad Air hast du ja, oder wächst du ja mit der Hardware Begehrlichkeiten, beziehungsweise förderst du Vorstellungen, die du mit iOS nicht unbedingt umsetzen kannst.
Ja.
Auch mit
Final Cut.
Mit Final Cut, was wir ja haben, ja, hast du ja zwar eine Anwendung, ja, die ja durchaus auf die Hardware ja auch oder ausnutzt, aber das ist Software von Apple, ja, du hast andere Anbieter noch, wir haben ja auch gerade mit Affinity, beziehungsweise ja mit
LumaFusion zum Beispiel.
Ja, hast du ja auch Software, die durchaus Gebrauch macht von der Hardware. Mhm. Aber das ist ja noch nicht so die Menge oder das, was wir im Prinzip von dieser Hardware gerne hätten.
Ja.
Ja. Von daher muss da noch ein bisschen was kommen, ja.
Deswegen, ich finde das ja toll, dass sie ihr Hardware-Line-Up aufräumen wollen. Das steht ja auch nochmal zur Diskussion, dass das iPad-Portfolio aufgeräumt werden soll. Das begrüße ich, weil derzeit ist es absolut durcheinander. Allein, wenn ich mir das uralte iPad Mini anschaue, das passt absolut nicht mehr vom Leistungsstand.
Mittlerweile wieder, ja.
Ja, ist mittlerweile wieder alt. Und das ist, ich habe ja auch ein iPad Mini. Das ist ein sehr schönes Gerät. Ich mag es sehr gerne und ich hoffe, dass sie auch daran festhalten werden, an dem Formfaktor. Aber es ist im Vergleich zu den anderen Modellen leistungstechnisch total veraltet. Ne? Und da muss aufgeräumt werden. Absolut.
Ja, und das ist halt immer so ein kleines Stiefkind. Ja, es wird mal dann wieder ein Update gemacht, beziehungsweise du hast eventuell sogar den Fall, dass zum Zeit des Refreshs du da wirklich die aktuelle Hardware auch drin hast. Aber dann passiert wieder eine Zeit lang nichts.
Ja, weil es war ja auch immer sehr gut von den Verkaufszahlen. Die Umsätze haben gestimmt. Und in den letzten Jahren fing es dann so an, so langsam zurückzugehen. Ne? Und es ist.
Ja, genau. Ne? Wurde es stiefmütterlich behandelt. Dann war die Frage, inwieweit ist es überhaupt noch ein Gerät, was Apple da am Leben erhalten will oder unterstützt. Ja, und dann kam wieder ein Update. Ja, und dann, hier Apple. Ja, und dann committed. Und dann auf einmal, doch wieder nicht so. Ja, und. Ja. Es ist echt schade. Ja.
Und ich gehe halt auch davon aus, dass Apple die Zeichen der Zeit hoffentlich erkannt hat und nächstes Jahr nicht nur hardware-technisch da ein großes Feuerwerk abfackeln wird, sondern auch softwaretechnisch dieses noch Jahr? Eine. Dieses Jahr. Es ist ganz schlimm. Eingefahrene Strukturen. Aber
also wenn wir jetzt noch bis 2025 warten müssen.
Ja, nichts ist unmöglich. Aber hier wird ja nichts geschnitten. Wir lassen auch unsere charmanten Versprecher drin. Es ist ja eine Non-Cut-Produktion, auch wenn das einige gar nicht glauben wollen. Aber hier wird wirklich nicht geschnitten. Gut. Aber wie gesagt, das ist meine These, dass da auch noch softwaremäßig was passieren muss, wenn die iPads wieder zu alten Verkaufszahlen, Umsatzzahlen kommen sollen. Weil, wie gesagt, es gibt ein M2 iPad Pro Gerät und das nutzt bei weitem nicht die Möglichkeiten aus, die uns das iPad OS nee, umgekehrt. Das iPad OS nutzt nicht die Möglichkeiten aus, die uns der M2-Chip aktuell bietet. Naja, okay. Aber wir wiederholen uns.
Ja, das ist ein leider. Leider ist das so ein Ding, was wir hier regelmäßig immer wieder ansprechen, weil einfach so wenig passiert.
Ja, gerade auch. Ja, bitte. Ich sage gerade auch dahingehend, weil jetzt weil die Presse diese Hardware-Pläne, diese angeblichen Pläne, die Apple für dieses Jahr hat, so abfeiert. Das ist ja auch schön. Prinzipiell würde ich auch abfeiern, wenn jetzt OLED ins iPad kommt und neue Tastaturen kommen und so weiter. Aber dazu gehört natürlich auch eine leistungsstarke Software, die diese Hardware halt auch fordert und ausnutzt in irgendeiner Art und Weise. Meinetwegen sollen sie auch ein iPad OS rausbringen in der Pro-Version, die es nur für diese Pro-Kategorie die nur gewisse Funktionen freischaltet oder erlaubt. Das wäre mir auch recht. Auch okay.
Die Frage, die sich mir stellt, und die stellt sich uns ja eigentlich schon sehr, sehr lange. Im Prinzip seit dem ersten iPad, beziehungsweise, oder spätestens, ja, im Prinzip schon mit dem ersten iPad, spätestens mit den M-Chips im iPad. Die Frage, die sich darstellt, ist, und du hattest eben Pro angesprochen und iOS Pro, die Frage wäre, mit einem Pro oder mit einem iPad Pro, also mit macOS auf dem iPad, inwieweit würde sich Apple, oder was würde sich Apple kaputt machen, wenn sie das wirklich machen würden? Das ist die Frage.
Das ist auch nur wieder so eine Sache, die man nur in der Praxis hundertprozentig erfahren kann, wenn sie es umsetzen würden. Dann würde man sehen, tun sie sich wirklich damit so weh?
Weil du liegst ja mit einem iPad M2 oder mit einem iPad M3, was demnächst ja wahrscheinlich schon noch kommt, ja, liegst du ja hardware-seitig zumindest mal auf Mini-Niveau.
Locker, wenn also du wenn du noch die Originaltastatur dazu kaufst, das Magic Keyboard, was ja auch nicht gerade günstig ist.
Na, ich meine, leistungstechnisch liegst du ja mindestens mal auf dem Mini-Niveau.
Ja.
Was würde passieren, oder welche Verkäufe, auch im MacBook-Segment, welche Verkäufe würdest du dir kaputt machen, wenn du zum Beispiel ein iPad Pro hättest, ja, auf dem macOS läuft?
Ja.
Oder wie viel der anderen Geräte mit macOS würdest du halt nicht mehr verkaufen können, wenn du dieses Tablet anbieten würdest? Und gerade wenn wir davon ausgehen, dass ja ein größeres iPad sogar noch kommen soll, was würdest du dir da an anderem Geschäft kaputt machen? Ich denke mal, das ist eher die Frage, die sich Apple stellt. Oder der Grund, warum es Apple nicht macht.
Das Problem ist,
die Hardware ist da.
Wenn der Korken erst einmal aus der Flasche ist, dann ist er schwierig, wieder in die Flasche reinzubekommen, wenn sie das jetzt einmal anfangen, das zu etablieren.
Also ich denke nicht, dass du dir ein Desktop-Geschäft kaputt machst.
Oder vielleicht nur in einem ganz kleinen Bereich.
Ja, das ist Rand. Das ist der Rand, der anstatt zu einem Desktop-Gerät, Mac Mini, Studio etc. greifen würde, der sich dann für ein MacBook Air oder für ein MacBook Pro entscheiden würde. Das ist so die Überschneidung, die du da hast. Aber die Frage ist halt gerade, wenn du mal guckst, hier mit dem iPad Pro, gerade im großen oder mit einem größeren iPad Pro, welche Verkäufe im MacBook Air 15 Zoll zum Beispiel oder MacBook Pro Bereich 14 Zoll würdest du dir kaputt machen, wenn du ein MacBook, wenn du ein iPad Pro hättest, das macOS oder welches dann macOS anbieten würde. Mhm. Ja. Was würdest du dir da kaputt machen? Wobei rein Marge bzw. verkaufspreistechnisch, wenn man sich mal anguckt, was so ein gut ausgestattetes MacBook, sage ich schon, iPad Pro kostet, gerade ja, wenn man mal davon ausgeht, es kommt nochmal ein größeres, ja, wo so viel würdest du dir, glaube ich, da gar nicht mal vom Verkaufspreis her nehmen. Ja.
Und die Sache ist ja auch die, was kann ich noch an eigenen Zubehör dazu verkaufen? Das ist ja beim MacBook nicht so großartig wie zum Beispiel beim iPad. Beim iPad kann ich noch einen Stift verkaufen, da kann ich noch das Magic Keyboard verkaufen. und so weiter. Beim MacBook bin ich da relativ eingeschränkt, was ich noch an hauseigenen Zubehörprodukten verkaufen kann. Da kann ich höchstens noch eine Netzteil verkaufen, zusätzliches, was auch bei Third-Party-Anbietern wunderbar zu bekommen ist. Also da bin ich eingeschränkt. Aber
iPad. Die Frage ist halt, würden diese Zubehörverkäufe das aufwiegen, was du momentan hast, wenn jemand sich ein MacBook Pro kauft und vielleicht noch ein iPad?
Das ist richtig. Das ist richtig. Und
wie viele würden eventuell nicht zum iPad greifen, wenn da macOS exklusiv drauf laufen würde und nicht alternativ iOS oder macOS oder auf iOS oder auf macOS iOS Apps? Oder du halt so einen Kiosk-Modus hättest mit iOS dann im Prinzip, wenn du es halt dann als iPad nutzen würden wolltest? Ja. Wie viele Verkäufe, wie gesagt, oder wie viel weniger Umsatz würdest du machen aus der Kombi MacBook, MacBook Pro, iPad oder MacBook, iPad Pro, im Vergleich zu einem iPad Pro, auf dem dann macOS läuft.
Ja.
Und egal, was Apple sagt, über lang, nicht über kurz, aber über lang, muss sich iOS einfach macOS annähern. Weil die Hardware mittlerweile einen Leistungsstand erreicht hat. Klar kannst du sagen, das macht nicht iOS, sondern das sind die Apps, die Hardware fordern.
Mhm.
Okay. Kann man nachvollziehen, die Argumentation. Trotzdem ist die Frage, wenn jemand Power-Apps auf einem iPad nutzen will mit iOS, inwieweit ist er inwieweit ist er bereit? Ist derjenige dann dazu bereit, sich auf die Restriktionen von iOS einzulassen?
iPadOS in dem Fall, ja.
Genau, auf iOS einzulassen. Wenn er Adobe oder keine Ahnung, Photoshop ähnliche Programme nutzen will, ja, oder selbst Photoshop kommt ja Adobe arbeitet ja auch an den entsprechenden Apps für iOS.
Photoshop gibt es schon für iPadOS, bloß es hat nicht den hundertprozentig gleichen Funktionsumfang.
Genau, aber das soll sich der Desktop-Version halt immer mehr annähern.
Ja, aber es irgendwann ist noch nicht auf Augenhöhe.
Nein, noch nicht, aber die wollen die Parität ja erreichen. Daran wird ja gearbeitet.
Ja.
Aber inwieweit ist dann dieser Power-User bereit, sich, wie gesagt, mit iOS oder sich durch iOS einschränken zu lassen oder iPadOS einschränken zu lassen und diese Apps dann nutzen zu können.
Ja, das ist so.
Das ist halt die Frage. Ja, oder inwieweit wird er dann doch lieber auf ein MacBook Pro oder so dann setzen, weil er dann halt die Flexibilität von macOS einfach haben will oder muss.
Zum Beispiel, was auf dem iPad ja gar nicht funktioniert, ist entwickeln. Es gibt keine vernünftige Entwicklungsumgebung für die ganzen Geschichte. Die ganzen Entwickler haben da mit iPadOS gar keine Möglichkeit. Das kommt dazu.
Wobei die Gerüchte da ja auch sehr groß sind, dass Apple ja Xcode?
Xcode.
Für iOS bringt.
Ja, die Gerüchte gibt es ja schon sehr lange. Die gibt es schon so lange, solange es iPad Pro Modelle gibt. Mhm.
Und das ist ja auch die Frage, aber selbst da, inwieweit ist ein Entwickler sich bereit, auf die Einschränkungen von iOS einzulassen oder von iPadOS sich einzulassen, wenn er mit, keine Ahnung, mit einem Desktop, mit einem Mac Pro ganz andere Voraussetzungen hat, da zu arbeiten. Oder auch selbst mit einem MacBook Pro mobil, da mit macOS zu arbeiten, der wird nicht zum iPad greifen. Auch nicht zum iPad
Nein.
Pro.
Nein. Das ist wahrscheinlich auch so eine Art, ich will jetzt nicht sagen, doch, ist ein bisschen so Generationskonflikt. Ich meine.
Nee. Es gibt ja schon welche, die auch versucht haben, mit iPadOS als Main-Gerät zu leben, die auch wieder gesagt haben, die Kompromisse sind einfach zu groß, ich gehe wieder zurück.
Ja, obwohl ich festgestellt habe, dass so. Also ich benutze ja macOS, sagen wir mal so, zu 80% mit Tastenkombination. Ne? Also das ist ja auch ein Betriebssystem, was man extrem gut mit Tastenkombination benutzen kann. Also ich versuche
iOS übrigens auch.
Ja, aber nicht so schön und nicht so intensiv, wie man das mit macOS kann. Bei macOS hast du natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass du das noch viel besser anpassen kannst. Und
ja, macOS, ja, ja.
Ich habe festgestellt, letztens wieder mit einer jüngeren Person zusammen was am Mac machen müssen und habe festgestellt, dass die Person hat mich angeschaut, als ob ich gerade vom Mars gelandet bin, wo ich da mit den Tastaturkombinationen oder Tastenkombinationen gearbeitet habe. Die hat da Dinge gesehen, wo ich wusste gar nicht, dass das möglich ist, weil die alles mit der Maus macht oder es gewohnt ist, dann halt auch über Touch dementsprechend mit iPadOS zu arbeiten. Und da habe ich mir auch darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch so ein bisschen ein Generationsproblem ist.
Ist das so ein altes
dass wir vielleicht iPadOS nicht so annehmen, weil wir alte Macianer sind und dass es auch eine Frage ist, womit man aufwächst.
Ja, das ist halt wieder die Frage, brauche ich eine Kommandozeile oder brauche ich keine? Die ist ja sehr ähnlich.
Ja, oder brauche ich halt ein Dateimanagement im ursprünglichen Sinne? Ne? Mhm. Das ist die Frage.
Auf jeden Fall. Auch junge Entwickler brauchen das.
Entwickler, ja. Aber ich rede jetzt mal von Anwender, sage ich jetzt mal, von der Anwendersicht her, mit was man konditioniert oder aufgewachsen ist. Also ich glaube schon, dass das auch so eine Sache ist, was man gewohnt ist oder mit was man arbeitet und was man mitmachen will. Aber dazu brauche ich ja zum Beispiel auch kein iPad Pro. Kann ich auch ein normales iPad nehmen. Also der Pro-Anwender an sich hat vielleicht auch einen ganz anderen Anspruch daran. Und deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, wir brauchen mehr Pro-Möglichkeiten in den Pro-iPads, die auch über die Software zu realisieren sind und nicht nur über die Hardware letztendlich. Aber gut, wir drehen uns im Kreis, davon wird es nicht besser. Wir werden dieses Jahr hoffentlich sehen, wie uns Apple diese Fragen alle beantworten wird.
Ja, hoffentlich, ja. Hoffentlich gut. Oder so, wie wir es gerne hätten. Aber apropos Tastatur, Steuerung und Keyboard-Shortcuts, was ganz anderes. Hast du Klicks gesehen fürs iPhone? Das Tastatur-Case, das neue.
Ja, das ist so ein gelbes Ding.
Fischer,
kann das sein?
Ja.
Du
kriegst den unterschiedlichen Farben.
Ja, ich habe heute so Bilder gesehen, das war kurz vor der Sendung, da bin ich durch Threads gescrollt und da ist das mir auch aufgefallen. Und da habe ich aber noch nicht weiter drüber geschaut. Ich habe nur gesehen, dass man ein iPhone in sowas reinstecken kann. Sah aus wie so ein BlackBerry dann letztendlich, so ein bisschen. Ja, ne?
Genau.
Ja, nee, habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt.
Also sieht sehr interessant aus. Ich frage mich heute, wie gesagt, damals zu Anfängen des Smartphones und etc. Okay, ich frage mich, wie groß der Markt heute ist für sowas.
Ja.
Was ich ganz gut finde, ist, das Dingen geht halt über den USB-C-Anschluss. Du hast ja keine Bluetooth-Lösung oder so. Das finde ich eigentlich schon wieder ganz nett.
Ja, auf jeden Fall.
Schränkt's von den iPhones her ein bisschen ein, aber die sind eh so gebaut, dass sie zu den aktuellen passen. Also von daher ganz okay. Das Video musst du dir unbedingt mal angucken dazu, weil sie da auch gerade hier mit der Bedienung etc. da schon sehr viel zeigen, was halt iOS an Tastaturunterstützung hat.
Ja.
Ist schon der Hammer. Ich finde es alleine von der Größe her, das trägt auf ohne Ende. Okay, das soll auch nicht unbedingt so dein Daily-Ding sein oder dein 24-Stunden-Ding, aber trotzdem. Da musst du schon ein Hardcore-Keyboard oder BlackBerry-User gewesen sein, dass dir das Ding da.
Ja, aber die BlackBerry-Nutzer.
So viel schreibe ich jetzt nicht. Ja.
Ich hatte da so ein paar zur damaligen Zeit im Bekanntenkreis, dass die Hardcore-BlackBerry-Fans waren. Die haben da auf der Tastatur rumgehämmert. Das war Wahnsinn. Also, die waren schnell und effektiv. In Anführungsstrichen, wie effektiv man halt sein kann auf so einem reduzierten Gerät. Aber trotzdem, die haben da ihre E-Mails beantwortet. Und das war halt die mobile E-Mail-Maschine zur damaligen Zeit. Und die hat sich lange im Business-Bereich gehalten, die BlackBerry-Geschichte.
Ja klar, da gibt es viele, die heute noch
nachtrauern.
Weinen.
Ja.
Das ist ja, wie gesagt, eine verschwindend geringe Zahl, die da heute
den
ganzen Tag nachweinen. Deswegen bin ich mal gespannt, inwieweit oder wie groß der Markt für sowas ist.
Ja,
ich wünsche denen alles Gute.
Gibt es da schon einen Preis oder ist das eine Crowdfunding-Geschichte?
Ich bin da etwas überfragt, weil, wie gesagt, ich bin nicht im Markt für sowas.
Okay, muss ich mich mal reinlesen.
Aber das ist, denke ich mal, von den Lösungen, die es bisher gab, mit die interessanteste.
Mhm.
Weil es gab ja schon mal welche, die Hardware-Keyboards ja auch fürs iPhone dann versucht haben oder angeboten haben. Ich denke, Das ist mittlerweile, oder im Moment, oder was heißt im Moment, das ist bisher die interessanteste Lösung.
Mhm.
Aber irgendwie, wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß der Markt dafür ist. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Wird wahrscheinlich nach meiner Meinung nicht so riesig sein. Und aber gut, das ist auch nur mein subjektives Empfinden. Hm. Ist ja genauso ein Ding, dass Apple zum Beispiel für das iPad Mini keine Tastatur anbietet. Ja, da diskutieren ja auch viele darüber, da bräuchte man eine Tastatur für. Viele sagen, das ist viel zu klein. Das iPad Mini, dass man da eine vernünftige Tastatur für anbieten kann. Naja, aber wie gesagagt, es gibt jetzt, wie gesagt, dieses Projekt, wo es für iPhones Tastaturen angeboten werden.
Im Third-Party-Bereich müsste es da doch eigentlich was geben.
Ich glaube, es gibt einige Hersteller,
die es anbieten. Das gab es ja früher für die Minis ja auch.
Ja, ja.
Gerade im Third-Party-Bereich gab es ja immer was.
Ja, ja, es gibt da
und was. Die waren vernünftig. Also ich hatte ja selbst fürs Mini damals Tastaturen.
Ja, ja.
Die waren vernünftig. Also Cases, die waren vernünftig, ja.
Ja, ja. Gut.
So, aber so viel dazu.
Zum nächsten Thema, wo wir gerade bei unserer schwarzmalerischen Prognose für das iPad waren, was die Software anlangt, übernehmen wir mal schwarzmalerische Prognosen von Barclays. Die haben nämlich eine Research Note rausgebracht und da haben sie wirklich aber so in den Venta Black Farbtopf reingegriffen und haben jetzt mal so alles schwarz gemalt, was man
schwarzer als schwarz.
Es ist schwarzer als schwarz. Da haben sie wirklich, also wenn wir jetzt nicht an der GEMA gebunden wären und hier GEMA-Musik einspielen könnten, dann könnten wir jetzt als Soundpad hier diese Rolling Stones-Geschichte Painted in Black einspielen. Das würde jetzt passen. Vorweg, man muss aber dazu sagen,
wo du gerade die Stones erwähnt hast, ich habe mich ja lange bisher verweigert, das neue Album zu hören. Hab's mir aber jetzt doch mal angehört und Freunde, bin ich überrascht worden. Mann, ist das Album gut.
Ich sage mal so, die Stones bieten jetzt nicht keine großartigen Überraschungen. Sie bieten das, was sie Jahrzehnte geboten haben. Und das ist das, was wir doch in unserer Zeit derzeit brauchen. Wir brauchen was Konstantes. Wir brauchen was,
Ich habe ja im Vorfeld viel gehört mit das beste Studioalbum seit, ja, von den Stones etc. Aber, und wie gesagt, ich habe mich lange verweigert, weil ich gezweifelt habe, ja, ob es wirklich so gut ist, wie sie alle. Aber das ist Hammer. Das ist wirklich gut.
Ja, na gut.
Ich meine, bin froh, dass ich mich drauf eingelassen habe. Das ist wirklich gut.
Ich mag sowieso die Stones. Also von daher habe ich da generell kein Problem mit den Stones letztendlich. Es gibt ja viele Leute, die sagen, es ist immer wieder das Gleiche. Aber man.
Ich habe ja befürchtet, dass ich enttäuscht werde von dem Album. Auch trotz dem ganzen Hype, was war und was sie da hatten und mit den Interviews, die sie gegeben haben und mit dem Auftritt bei, was war es, Fallon, glaube ich, ja. Mhm. Es ist ja immer nur so ein Ding wie für einen selbst, dass alles dann funktioniert. Aber doch, gut. Ich bin sowas von positiv überrascht worden.
Das ist unglaublich. Ich finde es auch gut. Ja.
Ja, aber egal, so viel zu dem, nur weil du eben Stones angesprochen hattest. Ja,
ja, genau.
Können wir jetzt zumachen, das Fass.
Ja, ich gerade, wie gesagt, ich habe gerade an schwarzmalerische Sachen gedacht und da habe ich gerade an den Stones-Titel gedacht.
Ja.
Gut, aber Barclays hat eine Research-Note rausgebracht, wie ich eben schon erwähnt habe. Und da haben sie für das diesjährige Apple-Geschäft ganz schwarz gemalt. Angefangen haben sie damit, dass sie gesagt haben, ja, das iPhone 16, das soll nur minimale Erneuerungen bekommen, das wird jetzt kein großer Wurf. Naja, gut.
Also nichts Neues, ja.
Das haben sie auch beim iPhone 15 gesagt oder da hat man das am Anfang auch gehört und letztendlich gab es da schon einige Dinge, von USB-C angefangen etc. bis diese Titan-Geschichte. Natürlich sind wir jetzt nicht mehr in den Smartphone-Zeiten, wo jetzt Revolutionen kommen. Die Zeiten sind vorbei.
Beim iPhone wirst du nie wieder so ein Ding haben wie damals mit dem ersten iPhone.
Naja, und auch nicht die Zeit vom ersten iPhone, sagen wir mal, bis zur vierten Generation oder 4S, da waren ja die Sprünge dramatisch, was sich da entwickelt hat. Letztendlich, die Zeiten wird es nicht mehr geben. Ne?
Nee, das kommt nicht wieder, auch wenn du jetzt ein foldable iPhone hättest.
Nein, das ist ja auch nichts anderes. Nein. Es ist dann ein klappbares iPhone, aber du kannst ja trotzdem nicht die Technik jetzt neu definieren. Das können auch nicht die Marktbegleiter aus dem Android-Bereich machen. Die sind ja genauso eingeschränkt in Anführungsstrichen. Also der Markt entwickelt sich ja in allen Bereichen und nicht so weiter. In allen
egal, wer da jetzt auf mich einschlägt, ohne das iPhone hätten wir nicht diesen Android-Markt.
Nein, nein, das ist richtig.
Wir wissen, wie die Smartphones ausgesehen haben bis zum iPhone und ohne Apple hätten wir nicht den heutigen Smartphone-Markt.
Ja.
Da kannst du sagen, was du willst. Die Entwicklung ging ganz klar im Smartphone-Bereich in eine ganz andere Richtung.
Absolut.
Und von daher, ohne das iPhone wären wir heute generell im Smartphone-Markt nicht da, wo wir sind. Und da kann jeder schimpfen, so viel auf mich, wie er will.
Nee, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht.
Das ist meine Meinung und da können wir Apple sehr dankbar sein. Und so ein Wurf wie das iPhone wird es in diesem Bereich Smartphone nie wieder geben, auch bei Apple nicht. Da ist so objektiv muss man einfach sein. Ja.
Nein, das war der größte Wurf von Apple, auf jeden Fall. Ja, da gebe ich dir mit, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe ja in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge gesagt, das iPhone hatte seine Defizite. Da habe ich ganz schön viel Prügel aus der Hörerschaft einstecken müssen. Aber diese These, die du eben aufgestellt hast, die unterschreibe ich. Das war ein Wegbereiter für unsere heutige Smartphone-Technologie. Aber es hatte zur damaligen Zeit, wo es rauskam, kein 3G etc., es hatte schon Defizite, keine
dass
Frage.
Dass da Features gefehlt haben, kein Ding. Aber du
aber
du hast,
die grundsätzliche Technik oder den grundsätzlichen Weg, den sie da eingeschlagen haben, Multitouch etc. pp., das war revolutionär.
Ja. Ne? Man kann auch heute noch dem tastenlosen Design oder dem damaligen Smartphone-Design auch mit, wie gesagt, mit dem Home-Button, da kann man, wir hatten es ja gerade auch von der Klicks, da kann man der Tastatur hinterherweinen, so viel man will. Ja, egal, ob es jetzt eine vollwertige Tastatur war, wie bei den Blackberries oder aber diese T9-Sachen, die man da gesehen hatte oder diese eingeschränkten Tastaturen und die Multitastenbelegung etc., dem kann man hinterherweinen, wie man will. Das heutige Smartphone-Design oder das Design, was sich durchgesetzt hat.
Es bezieht sich alles auf das erste iPhone. Alles, genau. Und es hat sich natürlich sehr viel weiterentwickelt, aber die Ursuppe, aus dem alle iPhones, alle Smartphones herausgewachsen sind, das ist, wie gesagt, die iPhone-Ursuppe. Das ist so. Das muss man so sehen.
Der Schritt und auch das, wie es Steve Jobs damals hier auf der Bühne präsentiert hat, mit dem Finger als, oder auch styluslos, das muss man auch mal gucken. Der Finger ist der Stylus, beziehungsweise der Touchscreen oder das Onscreen-Keyboard, ist das Keyboard etc. Das hat sich durchgesetzt.
Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Apple sich weigert, eine Stylus-Kompatibilität herzustellen zu den iPhones bis zur heutigen Zeit. Das ist an dieses Thema wagen sie sich wohl nicht heran. Da haben sie wohl noch zu viel Respekt vor Steve Jobs, sein Erbe sozusagen.
Ich denke, dass wirklich am Smartphone an sich, wie gesagt, Phablet ist nochmal ein anderes Thema, aber an dem, und da ist ja wieder die Frage, mittlerweile sind die Telefone so groß, der Unterschied zum Phablet ist mittlerweile marginal, beziehungsweise nicht mehr da.
Den gibt's
gerade
nicht mehr,
wenn man sich die Max-Geräte anguckt.
6,7 Zoll ist schon es ist schon Phablet.
Ja, wenn man mal guckt, 7 Zoll für ein iPad Mini.
Ja, ja.
Okay, wo ist da die Grenze?
Und es gibt ja Gerüchte.
Ich denke schon, dass beim traditionellen Smartphone der Finger der wirklich bessere Stylus ist.
Ja, kommt drauf an. Also man muss sagen, Samsung mit dieser Note-Serie hat ja einiges schon gebracht mit diesem Stylus, was grundsätzlich oft auf dem Smartphone läuft. Das Note war ja zur damaligen Zeit auch so ein Phablet, sage ich jetzt mal. Aber wenn man sich die Größe anschaut, das waren, glaube ich, auch 6,7 Zoll, das Note.
Ja,
ist es ja heute Smartphone-Größe. Ne?
Also, guck mal, wie groß das erste iPhone war.
3,5 oder 3? Oder
ja, 3, was wir heute haben als Einstiegsgröße im iPhone. Ja.
Ja.
Wir haben ja kein Mini mehr. Ja.
Nee.
Aber selbst das Mini.
Selbst das Mini war größer als das damalige iPhone, logischerweise. Ja, ganz klar. Ja. Aber es gibt ja auch Gerüchte, dass das iPhone 16 6,9 Zoll haben soll, anstatt 6,7 Zoll, dass da halt größentechnisch noch was kommen soll.
Größer,
das wird man dann sehen, ob das wirklich stimmt. Jedenfalls Barclay Research Note, nochmal auf das Thema zurückzukommen. Nachdem wir schon mal ganz weit rausgeschwommen sind und jetzt wieder zurückgekommen sind, die haben gesagt, da soll nur minimale Änderungen geben. Es gibt aber auch zur Ehrenrettung, in Anführungsstrichen Ehrenrettung muss man sagen, dass diese Research Note von Barclays die allerschwarzeste ist. Es gibt andere Institutionen, die das etwas positiver sehen. Also das, da haben wir jetzt mal das schlechteste Beispiel rausgesucht. Und natürlich klicken sich solche Überschriften und solche Prognosen wesentlich besser, als wenn man jetzt alles rosa-rot anmalt. Das ist klar. Das ist nach meiner Meinung schon ganz stark in die Richtung Clickbait hinein. Aber okay, ich hoffe nicht, dass diese ganzen Prognosen wahr werden, weil sie haben auch zum Beispiel gesagt, dass die, dass der Wachstumsbereich im Bereich der Dienste sich nur im Bereich von 10% bewegt. Also dass der ganze Dienstesektor in diesem Jahr nur ungefähr 10% ansteigen wird. Naja, wenn es, solange er wenigstens ansteigt, ist es ja okay. Nicht, wenn er stagnieren würde oder gar zurückgehen würde, wäre es ja noch schlimmer.
Ja, wenn man mal guckt, wie sich die Dienste generell die letzten Jahre entwickelt haben, ist das ja mittlerweile auch ein doch recht lukratives Standbein für Apple. Es ist halt die Frage, was kannst du an neuen Diensten halt noch bringen?
Das ist
gerade
die Frage.
Gerade die halt dann auch Geld reinspielen. Ja. Weil es war ja auch mal die Überlegung, diesen Satelliten-Notrufdienst halt zum kostenpflichtig zu machen. Mhm. Genau. Das ist ja wahrscheinlich auch weg vom Fenster.
Es könnte sein, dass er vielleicht später kommt als geplant.
Ich würde sagen, die Frage hat sich erledigt.
Okay.
Das wird ein Dienst sein, der inkludiert ist, weil sobald du extra für so einen Service zahlen musst, wird es Leute geben, die es nicht tun. Und dann stellt dir die erste Überschrift vor, ja, Mann ist gestorben oder eine Person ist gestorben, weil sie nicht die $10 im Jahr extra bezahlt hat für den Satellitendienst
das
hätte ihr das Leben gerettet.
Das ist ein moralisch-ethisches Thema, was man durchaus aufbringen kann. Ja, das stimmt. Ja.
Das wäre so eine schlechte Presse, gerade weil Apple ja gerne immer mal wieder die geretteten Leben
hervorhebt,
in den Fokus bringt, die durch den Sturz, durch die Sturzwarnung, die durch die nach, wie gesagt, dann oder auch jetzt hier mit dem Satelliten Notruf, ja, wo sie das ja auch schon in ihren Pressemitteilungen beziehungsweise ja bei den Präsentationen angesprochen haben. Das wäre so eine schlechte, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Apple darauf einlässt oder abwartet auf die erste Neger oder schlechte Presse in Bezug auf so einen Service. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das ist richtig. Gerade weil diese Werbestrategie ja permanent gefahren wird.
Ja, nicht unbedingt permanent, aber oft, regelmäßig oft, immer mal wieder gerne auch in den WWDCs oder auf der Bühne halt mal mit präsentiert wird. Mhm. Da, wie gesagt, da würde der eine oder was heißt der eine oder andere, da würde die Presse auf jeden Fall drauf einspringen, sobald es da einen Fall gäbe. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass Apple das irgendwo Zusatzdienste ja.
Mhm.
Wie gesagt, Notruf inklusive Zusatzdienste, wie eventuell dann wirklich Satellitentelefonie oder aber Nachrichten geschicken, also iMessage über Satellit oder sowas, dass man das vielleicht kostenpflichtig anbietet.
Okay, ja. Das ist ja jetzt nicht notrufabhängig.
Notruf,
genau, ja. Ist ein Argument.
Kann ich mir nicht
vorstellen. Ja. Gut. Aber genauso hat Barclays gesagt, iPad- und Mac-Verkäufe sollen weiter zurückgehen. Okay, beim iPad kann man darüber diskutieren,
kann ich mir vorstellen, ja.
Wie sich das entwickeln wird oder was sie uns zeigen werden im Jahr, in diesem Jahr.
Ich glaube, der Markt gerade im MacBook oder im Laptop-Bereich muss sich generell, also nicht nur Apple, ich glaube, der Markt muss sich generell erstmal wiederfinden.
Naja, das Problem ist ja auch, dass die Geräte sehr, sehr gut sind von der Leistung her. Wenn ich jetzt ein M2 MacBook Pro habe, muss ich nicht gleich wieder das M3 kaufen. Also die Maschinen laufen halt auch sehr lange recht gut.
Und zweitens mal diese Spitzen, die wir hatten aufgrund von
Corona.
Work from Home und Corona, die hast du ja nicht regelmäßig.
Nein.
Diese
Gott sei Dank.
Von daher, wie gesagt, der Markt muss ich jetzt erstmal wieder finden.
Ja.
Der normale Rhythmus muss ich erst wieder einspielen.
Mhm.
Und das wird meiner Meinung nach immer noch ein bisschen dauern. Das sehen wir auch in anderen Branchen, auch gerade in Deutschland. Wenn wir mal gucken, die ganze Heimrenovierszene, die wir haben, ja, oder den Markt, den wir in Deutschland einfach haben.
Mhm.
Und wir sind nun mal auch ein Heimwerkerbereich oder Markt.
Mhm.
Da hast du auch jetzt noch Branchen, die eindeutig sagen, wir sehen immer noch die Corona-Effekte. Klar. Beziehungsweise hängen dem immer noch hinterher, weil die Leute das, wie gesagt, gemacht haben und uns das momentan fehlt, beziehungsweise wir den Punkt noch nicht erreicht haben, dass die Heimwerkerphase oder Renovierungsphase, die wir da haben, die Leute einfach dann rigoros durchgezogen haben in der Zeit, dass uns das immer noch fehlt.
Absolut, klar.
Und das haben wir, wie gesagt, in dem Bereich Elektronik auf jeden Fall auch. Ja,
ja, und ich meine, da kommen noch andere Faktoren dazu.
Ja.
Ich meine, wer jetzt ein iPad M2 hat, der muss jetzt nicht unbedingt zwangsläufig dann auf eine M3 umsteigen, ne, zum Beispiel.
Das ist generell auch im Desktop oder auch im MacBook-Bereich, wie gesagt, iPad, das ist alles so ein Ding, ja. Mhm.
Das ist nicht so, also die Wechselfreudigkeit in dem iPad-Bereich ist nicht so hoch wie im iPhone-Bereich. Und selbst im iPhone-Bereich hat sie schon abgenommen in den letzten Jahren.
Ja,
das ist nicht mehr so
schlimm.
Wobei
du da immer noch den Vorteil hast, dass du einfach die Netzbetreiber hast, die Geräte
das
pushen können,
richtig,
jedes Jahr über die Verträge.
Ja.
Also, das hast du einfach in dem Bereich iPad beziehungsweise MacBook nicht.
Genau. Also vieles kann ich verstehen, was Barclays da aufruft, vieles nicht. Und vieles hängt auch davon ab, was Apple uns präsentiert und was Apple uns zeigt. Mhm, und gerade das iPad-Thema, das hatten wir eben schon durchgekaut. Es ist davon abhängig, was sie uns präsentieren und wie drastisch sie das iPad neu aufsetzen. Mit neuen Funktionen, mit neuen Features, das ist halt entscheidend. Und ich glaube nicht, dass OLED für irgendjemanden der entscheidende Punkt ist, wer jetzt ein iPad Pro hat mit Nicht-OLED, dass er jetzt unbedingt jetzt sofort umsteigen muss auf OLED. Also diese Käuferschicht wird eine sehr kleine Käuferschicht sein. Da muss schon mehr kommen, dass man jetzt inspiriert ist oder verleitet ist, jetzt auf eine ganz neue iPad-Generation umzusteigen. Hm. Gut. Ja, dann können wir das Barclays-Thema auch schließen.
Nach den ganzen Exkursionen zwischendrin.
Ja, irgendwo müssen wir ja rechts und links mal abschweifen. Machen wir ja sonst nicht. Können wir ja im neuen Jahr mit anfangen.
Ja, Gott sei Dank, ja, ja.
Wir halten uns ja sonst immer straight an diesem Sendeplan, den wir hier haben. Wollen wir noch ein bisschen über die Vision Pro reden oder lassen wir das heute?
Wir können gerne über die Vision Pro reden.
Machen wir es kurz.
Ich hoffe mal, dass wir sie jetzt endlich bald sehen werden.
Ja, das hoffe ich auch. Und ich sage dir, das wird wieder ein Almauftrieb ohne Ende sein. Die ganze deutsche Szene wird sich wieder ganz stark natürlich auf die amerikanischen Presse.
Ich freue mich auf die ersten YouTube-Videos, wo sie rüberfliegen
und sich die Dinger holen.
Kaufen.
Mhm. Ja. Und ich hoffe mal nicht, dass es an die amerikanische Nationalität gebunden ist, dass sie sagen, nee, verkauf nur an amerikanische
Bürger,
nee,
das etc. Nicht. Die Frage ist halt, wenn du das Ding halt hier dann wieder mit reinbringst,
Zoll.
Inwieweit der Zoll da ein bisschen sensibilisiert ist, darauf aufzupassen.
Mhm. Haben Sie was zu verzollen? Nö.
Ja, wie gesagt, inwieweit die da vielleicht ein bisschen sensibler sind, weil gerade im Bereich Zoll haben wir die letzten Jahre ja schon gesehen, es geht nicht mehr so viel durch. Ja? Auch wenn du in Amerika bestellst, ja, oder generell im Ausland bestellst, die halt nicht jetzt zu unserer Zollunion gehören. Es geht nicht mehr so viel durch. Es bleibt wesentlich mehr am Zoll hängen als noch vor 5 Jahren. Und die sind da schon sensibler geworden, ja, definitiv.
Ja, was ich teilweise auch verstehen kann. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Naja, jedenfalls ist jetzt aufgetaucht, dass Apple ein Patent zugesprochen worden ist, wo wohl noch der Johnny Ive mit im Boot gesessen hat und mit an dem Patent oder besser gesagt an der Technologie geschraubt hat, bezieht sich darauf, dass man auf der Außenseite der Brille das wiedergeben kann, visuell wiedergeben kann, was der Benutzer der Brille sieht. Und das wurde Apple jetzt zugesprochen. Ja, ob das jetzt.
Also den Content, den ich mir angucke, nur die Augen nach außen,
nee, genau, sondern
den Content, den ich mir angucke.
Genau, der wird dann nach außen wiedergegeben. Und das ist ja eine Funktion, die wir nach meiner Meinung so auf der
noch nicht gesehen haben.
Und ob das jetzt vielleicht reinkommt, was eine Funktion ist, die uns Apple noch nicht gezeigt hat oder nicht, das ist fraglich. Das wissen wir nicht. Weiß man ja nicht. Hm. Zumindest wurde das jetzt Apple zugesprochen. Und wie gesagt, Johnny hat noch mit dran gearbeitet. Das gab es.
Ich wundere mich, was man alles patentieren lassen kann.
Oh, da sind wir wieder bei dem Thema Patentrecht und Patentgeschichte.
Also, ja, das gehört aber generell so reformiert.
Ja.
Umsonst. Aber da kann man ja drüber diskutieren oder reden, so viel man will. Dass da was gemacht werden muss, ist klar. Es wird nur, denke ich mal, sehr schwierig.
Ja, umsonst gibt es nicht Patentanwälte und Behörden und Institutionen, die sich nur um diese Geschichte
kümmern. Ja, Patent und Markenrecht ist ja immer so ein Thema, ja, ganz schwierig. Wir haben da gerade, was Markenrecht betrifft, ja auch schon über einige Fälle immer mal wieder gesprochen in Bezug auf Apple. Ganz schwieriges Ding. Leider auch sehr undurchsichtig.
Ja,
meiner Meinung nach. Ja. Da gehört auch reformiert, aber gerade auch was Patente betrifft. Da gehört auf jeden Fall oder muss reformiert werden. Da muss das ganze Patentwesen überarbeitet werden. Aber es wird halt ein schwieriges Ding, weil da so viel Geld dran hängt.
Das ist ja ein extrem komplexes Thema und das ist ja auch so granular und diffizil. Ich meine, wir reden ja jetzt über Technikpatente, aber es gibt ja auch noch so viele andere Patente aus anderen Bereichen. Also das ist so komplex und ich habe letztens einen Podcast gehört, wo eine Patentanwältin zu Gast war. Ja, der ging 2 Stunden, danach hat mir der Kopf gequalmt an so viel Information.
Ja, und schlauer
so viel,
warst du dann auch nicht.
Ja, ein bisschen schlauer schon, aber das zeigt mal wieder, dass das ein extrem komplexer Bereich ist, der einfach überarbeitet gehört. Und der Moderator, der meinte dann auch, ja, auf jeden Fall würde es der Welt besser gehen, wenn es keine Patente geben würde. Und dieser These schließe ich mich jetzt aber absolut nicht an. Es muss einen Schutz vom geistigen Eigentum geben in irgendeiner Weise und irgendeiner Form. Nur das Ganze muss überarbeitet werden, weil es halt zu komplex geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Das hat sich auch immer entwickelt. Ob man jetzt sagen kann, weiterentwickelt oder besser oder positiver entwickelt, das bezweifle ich halt. Aber dass es keine Patente geben soll, diese These unterschreibe ich absolut nicht. Dann wäre die Welt nicht besser. Nach meiner Meinung wäre sie dann schlechter, weil das Innovation verhindern würde. So sehe ich das. Aber egal. Ja, und dann gab es halt noch so ein paar kleine Informationen, die eigentlich gar nicht so. Also generell kann man das unter diese Überschrift stecken, warum committen sich nicht mehr Entwickler dazu, dass sie an einer Software arbeiten für die Vision Pro? Und da hört man ja relativ wenig, weil es gibt wenige Apps, die vom Start an dabei sind oder die sich zum jetzigen Zeitpunkt dazu committed haben, dass sie vom Start, also von Stunde Null dabei sind. Ich habe jetzt ein paar aufgenommen, Fantastical und Widget Smith. Das sind so 2 Apps, die sich committed haben. Aus Deutschland gab es noch ein paar Entwickler, die gesagt haben, dass sie eine App am Start haben. Aber so viele Commitments habe ich jetzt nicht gesehen. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, dass das so dünn ist. Ich bin gespannt, wie viele
Apps einerseits daran liegt, dass nicht jeder Entwickler, denke ich mal, über Entwicklerkits verfügt oder den Zugang dazu hat,
ja,
wie er es sich wünschen würde und da wahrscheinlich erstmal drauf wartet, bis er wirklich ein Gerät in den Händen hat, um da seine Entwicklung, die er macht, auch wirklich unter echten Bedingungen testen zu können. Plus nochmal, ich denke, es gibt den einen oder anderen Entwickler, der ungern jetzt sein Projekt an die große Glocke hängen will, ja, um da nicht irgendwie schlafende Schafe zu wecken und eine Herdtaste zum Verkaufsstart 30 Klone, ja.
Ja.
Das ist, denke ich mal, das andere. Plus nochmal, ja, so ein paar Apple-Exklusiv-Dinge, ja, die wahrscheinlich Apple da unter beschlossener Hand führt, ja, die sie dann, wie gesagt, selbst nochmal präsentieren wollen. Und ich denke mal, das größere Ding ist einfach, dass viele sich nicht committen wollen, weil sie nicht wissen, wie groß der Markt ist.
Das wissen wir ja alle noch nicht. Also das wissen wir sogar hardwaretechnisch nicht, wie groß ist die Akzeptanz der Vision Pro im Markt. Wie viele Einheiten werden davon verkauft, wissen wir alle nicht.
Vor allem, welchen Markt wird sich die Vision halt erarbeiten? Ja. Wird es wirklich ein Product-Defizit-Teil? Wie eignet sie sich zum Spielen? Ja, wie werden die Verkaufszahlen sein? Ja. Inwieweit kann ich überhaupt das umsetzen auf der Brille, wie ich es will? Welchen Entwicklungs- oder wie tief kann ich auf der Hardware entwickeln? Ja, ja. Klar hast du jetzt das Entwickler-Kit, aber was wird sich da von Apple-Seite noch tun bis zum Marktstart, beziehungsweise was wird im ersten halben Jahr passieren? Ja, wir wissen es ja vom iPhone her, ja, ohne Store, der Store kam, wie sich das entwickelt hat, wir wissen es von der Watch, ja, es hat ein paar Generationen gedauert, bis man da wirklich sein oder bis die Watch ihre Nische gefunden hat, ja, oder ihre Identität gefunden hat.
Ja.
Und das ist halt auch nochmal so ein Ding, ja, wir wissen es halt bei der Vision Pro halt auch noch nicht so richtig.
Nein, das ist so. Was mir sehr stark aufgefallen ist, wenn man das jetzt nochmal so ein bisschen im Vergleich sieht zur Apple Watch, ich weiß, das sind völlig verschiedene Kategorien, aber da war ja auch im Vorfeld bekannt, naja, es kommt eine Apple Watch und da wurde diskutiert, es gab Gerüchte. Und da haben sich dann schon ganz viele Hersteller committed, wir werden auf jeden Fall tonnenweise Zubehör dafür anbieten, auch wo noch gar nicht offiziell bekannt war, dass die jetzt kommt. Und zur Vision Pro haben sich ganz wenige Zubehörhersteller in irgendeiner Weise committed, also so Cases oder Akkusysteme, da gab es nichts, was mir aufgefallen ist. Jedenfalls nicht in der Art und Weise, wie das damals bei der Apple Watch war. Also der Markt reagiert so ein bisschen zurückhaltend zögerlich auf diese ganze Geschichte. Das ist meine Wahrnehmung.
Auch bei den ersten Apple Watch, beziehungsweise mit der App-Entwicklung, du hattest ja dann den Fall, dass du ja Apps quasi oder nur gemirrt wurden oder du gesagt hast, ja, wegen Akkulaufzeit und Leistungsfähigkeit der Uhr. Du hast deine App auf dem iPhone und auf der Uhr wird es nur angezeigt. Bis dann, wie gesagt, die Uhr ja dann leistungsfähiger wurde, beziehungsweise die Programme da darauf direkt laufen konnten, ohne iOS, iPhone-Unterstützung etc. Das sind ja alles so Sachen, da hatten sich am Anfang wesentlich mehr committed, beziehungsweise waren dann doch überrascht, wie es läuft, beziehungsweise wie es nicht läuft oder wie schlecht es läuft, ja, oder nachher auch wie gut es läuft, ja.
Ja, ja.
Nachdem die ganzen Restriktionen mal weg waren, wo du auch viel gesehen hast, ja, viele sind aufgesprungen, nachher war die App dann wieder weg oder sie wurden nicht mehr weiterentwickelt. Ich denke, da hat so ein bisschen auch die Realität bei den Entwicklern einfach eingesetzt. Die andere Frage ist auch wieder, gerade in dem Bereich Productivity, klar, Apple hat es gezeigt, ja, auch was sie sich vorstellt und auch mit dem Monitorersatz beziehungsweise mit dem Arbeiten und den Möglichkeiten, die du hast. Aber inwieweit willst du wirklich stundenlang eventuell Word oder überhaupt Textdokumente mit der Vision Pro bearbeiten? Oder auch gerade das Thema Tabellenkalkulation. Wie viele Apps oder inwieweit macht es Sinn, deine App darauf überhaupt
zu portieren oder
anzupassen?
Nativ oder anzupassen oder zu portieren?
Ja, oder anzupassen, ja. Du hast die Frage mit der Unterstützung von iPad-Apps auf der Vision, ja. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Inwieweit willst du da überhaupt Anpassungen vornehmen? Oder musst du Anpassungen vornehmen? Ja, das sind alles so Sachen,
das sind
große Fragezeichen momentan.
Sind ja auch viele Dinge, die man erst in der Praxis erleben kann. Wie gut ist die Vision Pro wirklich auch als produktives System einzusetzen?
Ja, und du kannst halt mit deinem Entwickler-Kit oder mit Xcode so viel entwickeln, wie du willst.
Der Nutzer muss das Gerät.
Wenn du
es
auf der Nase hast, ist es halt die Frage, ja.
Ja, das ist richtig. Und der Nutzer muss das Gerät auch annehmen, ne? Und das ist genauso, dass ja einige Leute halt die Möglichkeit hatten, damals bei der WWDC sich 30 Minuten damit zu beschäftigen. In 30 Minuten kann ich keinen objektiven Einblick über ein Gerät bekommen. Das ist ganz klar. Und es wird es halt erst dann zeigen, wenn das Gerät im Markt ist, wenn sich Leute länger damit auseinandergesetzt haben. Ganz klar. Ja. Aber das ist ja logisch. Da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Das liegt ja auf der Hand, das Ganze. Gut. Ich bin gespannt. Eins kann ich mit Sicherheit sagen, das ist ein Gerät, was ich nicht in der ersten Generation erwerben werde, weil es ist absehbar, dass sich das sehr stark… Ob
überhaupt ist die Frage.
Ja, es kommt darauf an, wie es sich weiterentwickelt, aber das ist ja schon absehbar.
Ja, vor allem, wie es sich preislich entwickelt.
Naja, wenn jetzt in der zweiten oder dritten Generation da wirklich noch was am Feature-Set gemacht wird und dass man da jetzt sieht, okay, da kann man was mit anstellen oder da kann ich jetzt persönlich was mit anstellen, dann kann man sich auch mit dem Preis in irgendeiner Weise committen, wie ich es schon sagte. Wenn ich dann irgendeiner Weise auch einen Einsatzzweck sehe, außerhalb vom Spaßfaktor, dann bin ich auch bereit, dafür Geld auszugeben. Aber im Moment sehe ich da keinen Use Case für mich. Und das ist ein Gerät, was ich definitiv erst weiterentwickeln muss. Naja, gut. Schauen wir mal. So, dann gibt es ein Gerücht, was wir schon im Jahre 2022 das erste Mal hatten. Da ging es darum, dass Apple angeblich Peloton kaufen möchte. Damals, 2022, und das wurde jetzt wieder neu aufgegriffen. Mittlerweile ist es aber so, dass es preislich wesentlich attraktiver geworden ist. Peloton geht es, ich sag mal so, positiv ausgedrückt, extrem schlecht. Weil sie haben 95% ihres Wertes verloren und das in den letzten Jahren. Den Hochpunkt oder die Hochzeit hatten sie zur Pandemiezeit. Da haben sich sehr viele Leute so ein überteuertes Spinning-Rad gekauft. Damit haben sie angefangen. In Kombination mit einem Abo-Modell. Das ist so das Geschäftsmodell. Dann hat sich das erweitert, dann haben sie Laufbänder produziert oder produzieren die immer noch. Dann gab es aber auch eine Rückrufaktion mit den Laufbändern. Da haben sie auch so ein paar Probleme gehabt, dass die Hardware Probleme gemacht hat. Also Peloton hat so eine gewisse Geschichte hinter sich. Sie haben zwar ein großes Ökosystem und auch viel Abonnenten aufgebaut, aber ihnen geht es im Großen und Ganzen nicht mehr so gut wie zu den Anfangszeiten. Also den Zenit haben sie wohl erreicht gehabt oder der ist jetzt leider überschritten und sie sind jetzt, ich will jetzt nicht sagen im Tal angekommen, aber auf dem Weg dorthin.
Was Peloton auch, denke ich mal, eingeholt hat, ist einfach Corona. Die hatten da nochmal wirklich gute Umsätze während Corona und das alles, was du während Corona gekauft hast, fehlt dir einfach jetzt.
Ja.
Und das Hardware-Geschäft ist ein teures Geschäft.
Die Dinger sind ja auch wesentlich teurer als...
dass sie das alleine durch die Abos auffangen können.
Ja, und die Dinger sind ja auch wesentlich teurer als marktbegleitende Produkte.
Ja klar, dadurch, dass du halt den Mehrwert schaffst durch die Integration an dein Abo-Modell.
Ja, und du kannst ja das Ding nicht ohne Abo-Modell betreiben, du brauchst ja das Abo-Modell dazu, was auch nicht ganz günstig ist. Das liegt, glaube ich, bei roundabout 40 Euro, das ist nicht wenig. Und wie gesagt, noch die teure Hardware und das ist so schwierig.
Wobei die Kombination schon sehr interessant ist. Wie gesagt, das Problem ist halt, kannst du die Leute halt auf Dauer halten? Beziehungsweise, wie schwer ist es halt, Neukunden zu generieren, jetzt halt aktuell? Und das ist, denke ich mal, wirklich ein Problem für Peloton. Und ich denke nicht, dass, na, und das ist ein Gerede von Anlegern und von einigen Influencern, das ist Wunschdenken. Ich denke nicht, dass Apple da auch nur einen Hauch von Interesse an dem Hardware-Geschäft hat. Vielleicht noch an dem Kurs, an den Kursen, beziehungsweise an der Technik, die halt hinten dran steht, im Ausliefern eventuell noch, wobei sie da selbst sehr gut aufgestellt sind. Wie gesagt, vielleicht an der Idee und der Umsetzung und dem Wissen der Leute, die halt die Kurse machen. Nicht unbedingt jetzt die vor der Kamera stehen, sondern an den Leuten, die wirklich die Kurse machen. Das vielleicht, aber an der Hardware, ne.
Naja, man weiß es nicht, weil es gibt ja auch Hardware-Übernahmen bei Apple, die sie einfach weiterlaufen lassen haben. Beats ist ein Beispiel dafür, die laufen ja dann mit dem gleichen Label weiter.
Das gehört zum Kern, zur Kernkompetenz von Apple, alles was iTunes ist.
Ja, aber Apple ist natürlich auch im Fitness-Plus-Bereich unterwegs und sie wollen natürlich…
Ja, aber die hat kein Interesse an Laufbändern, Rädern etc. Da, nee, den Schuh zieht sich Apple nicht an.
Wenn sie das System oder die Marke als eigenständige Marke weiterlaufen lassen, weiß man das nicht. Kann ja so sein. Ne?
Nee, ich sehe da null Interesse bei Apple. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie sich diesen Schuh anziehen wollen. Wie gesagt, da sie Interesse hätten an allem Peloton, was nicht Hardware ist, okay.
Es kann ja auch möglich sein.
Ich könnte mir auch vorstellen, Weil, wie gesagt, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass sie da zugreifen, Paladin stirbt, Hardware ist tot.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ein guter Punkt, weil sie kriegen das Ding jetzt in Anführungsstrichen für ein Apple und ein Ei.
Relativ
weil,
günstig,
ja. Genau, das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, den Laden zu kaufen.
Die einzige Problematik, die sich da wieder stellt, ist, welchen Exit würde dieses Geschäft den Kunden anbieten, die aktuell die Hardware haben? Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Apple endlos dieses Abo-Modell weiterlaufen lassen würde.
Ja, sie könnten das ja dann in Fitness Plus überführen. Das würde ja bedeuten, dass sie die 3 Millionen Abonnenten, die jetzt derzeit Peloton hat, übernehmen könnten. Wenn sie darauf eingehen, die Kunden, müssen sie ja dann nicht. Die Gefahr ist natürlich auch, dass die abspringen. Und es gibt ja
und dann quasi die Hardware auf dem Status Quo, den sie momentan haben, laufen lassen. Du machst dann einfach dein Apple Plus, dein Apple Fitness Abo, ja, und das wäre dann das, was du mit deinem Peloton nutzt.
Genau. Und es gibt ja auch Prognosen von dem Laden, die ja jetzt wieder diese Gerüchte aufgebracht haben. Das ist eine Investmentbank, die nennen sich Deepwater Asset Management. Die haben nämlich gesagt, dass man durch diese Übernahme eventuell so circa 1,7 Milliarden zusätzlichen Umsatz generieren kann im Jahr durch halt die Übernahme der Peloton-Abonnenten. Dazu hört natürlich auch, dass sie auch also alle mitspielen.
Ohne die Hardware-Verkäufe?
Nur durch die Dienste, durch die Abos.
Ist Peloton so groß?
3 Millionen Abonnenten.
Was kostet denn da ein Abo?
40 Euro. Monatlich. Bei uns.
Hast du mal ich bin hier momentan so langsam, was Kopfrechnen betrifft. Hast du mal
habe ich noch nicht. Nee, habe ich nicht. Hin?
Alle 40 Euro mal wie viele Abonnenten?
3 Millionen.
Ja, okay, das ist schon eine Summe, ja.
Ja.
Aber da bist du trotzdem nicht bei diesem Milliardenbetrag, oder?
Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Ich will jetzt hier auch nichts großartig noch.
Da wärst du da bist du bei 120 Millionen oder so. Ja.
Vielleicht haben sie das denn dementsprechend doch mit den Hardwareverkäufen
gerechnet. Ja, irgendwo. Ja, okay, wie gesagt, ich kenne jetzt die Zahlen nicht.
Bloß die Abonnenten, die ja erstmal ein Gerät haben, die werden ja nicht permanent sich neue Geräte kaufen. Die sind ja erstmal an Bord, haben erstmal ein Gerät. Ne, also das ist ja auch schon.
Also wie gesagt, an Peloton, was jetzt, sagen wir mal, die Software-Seite betrifft und Kurse etc., das Know-how hinten dran, die Leute, die das machen, die Produktion etc., okay, das vielleicht noch, um das halt dann in Apple Fitness mit rüberzubringen, da kannst du dir viel an Know-how auf jeden Fall reinholen, aber an der Hardware.
Es heißt ja auch nicht, dass sie den Laden, wie wir es eben schon erörtert haben, weiterlaufen lassen. Sie können das Ding ja auch einfach mehr oder weniger zum größten Teil dicht machen und sich nur die Manpower und
den. Aber wie gesagt, die Frage ist halt, würdest du wirklich sagen, okay, dann machen wir die Paladins halt dann in Zukunft, beziehungsweise es kann ja weiterlaufen. Wie gesagt, wie das Angebot heißt, ist ja uninteressant. Dann betreiben wir das weiter. Nur wie sieht das halt dann auch wieder rechtlich aus, was halt die Hardware vor Ort betrifft? Oder machst du da wirklich einen Hardcut, ja, und hast irgendwo einen Exit? Aber wie willst du dann die Käufer kompensieren? Oder willst du ja die? Oder inwieweit bist du als Apple bereit, dir diese schlechte Presse halt zu holen?
Das ist die nächste Frage. Das Problem haben ja auch andere, die.
Ich würde da eher sagen, mich würde es nicht wundern, wenn Peloton zum Beispiel Nike, Adidas, Reebok, ja, keine Ahnung, wie die ganzen großen oder wer da noch an großen Spielern eventuell da wäre, dass die sagen, oh, mittlerweile, ja, für ein Apple und ein Ei kann ich mir das holen. Ja, weil die sowieso auch mit den Schuhen und mit allem anderen da auch in diesem Segment unterwegs sind, dass die das als fit einfach für sich ansehen.
Ja, ja.
Gerade wenn du mal sagst, okay, wir haben hier viele, die halt lieber ins Studio gehen, beziehungsweise die vielleicht im Winter nicht unbedingt jetzt unsere, nicht so drauf sind, dass sie halt bei schlechtem Wetter noch irgendwie, oder im Winter lassen sie es schleifen und, ja, wie gesagt, dass sie denen da was für zu Hause anbieten willst. Das wie gesagt, das würde ich dann eher sehen bei unseren bekannten großen Sportartikelherstellern.
Möglich. Aber ob die sich Hardware an die Backe hängen wollen, ist auch eine Frage, die man durchaus stellen kann.
Ja, die sind ja teilweise da auch schon unterwegs.
Ja, ja, okay.
Klar, inwieweit man dann, okay, klar, den größten Umsatz machen sie dann immer noch mit Schuhen, aber inwieweit sie dann bereit wären, ja, das ist die Frage, aber ich denke mal, da würde ich die eher sehen als bei Apple. Klar kannst du auch wieder sagen, Peloton ist ein Technikunternehmen, wie Tesla.
Mhm.
Es ist kein, wobei für mich Tesla auch ein Autobauer ist, ja, und kein Technikunternehmen. Die haben es halt nur verstanden, die Software halt geiler zu machen. Oder die haben das Thema Software ernster genommen als alle anderen. Mhm. Aber es ist trotzdem ein Automobilhersteller.
Ja, kann man auch drüber streiten, über das Thema. Ja,
über die Qualität
vom Auto
und was rausfällt vom Band.
Ja.
Ein ganz anderes Thema. Aber ich würde sagen, also wie gesagt, Tesla ist ein Automobilhersteller, die einfach das Thema Hardware, das Thema
Software in den Vordergrund
in Kombination mit der Hardware wesentlich ernster genommen haben.
Ja, ja, klar.
Oder da halt den Apple Approach fahren.
Ja.
Integriert, eine Hand, etc. Ja.
Bloß bei Apple kommt noch hinzu, dass sie auch exzellente Hardware machen. Also Apple ist in beiden Bereichen.
Wie gesagt,
top.
Die Qualität, wir auch gerade als deutsche Nation, was unsere Automobilbranche betrifft, einfach gewohnt sind. Ja, aber selbst hier die Asiaten, ja. Das sagen wir mal, lassen wir China mal außen vor. Hier gerade die anderen Automarken, die halt aus dem asiatischen Raum kommen, ja, die das Thema ja auch sehr ernst nehmen.
Ja.
Und da ja auch schon wesentlich länger Erfahrung haben mit dem ganzen Thema. Ja, lass das mal außen vor, was die Qualität betrifft. Aber die haben, wie gesagt, die nehmen das auf jeden Fall ernster, was dieses Gesamtpaket betrifft. Ja. Was wollte ich jetzt gerade raus? Ach so, ja, und wie gesagt, dass du dann Peloton als Technologiekonzern nimmst, also betrachtest, dann würde das auf jeden Fall gut zu Apple passen.
Ja, klar.
Aber wie gesagt, ich
und auch der trotzdem, Kundenkreis, der angesprochen wird. Ich meine, Peloton ist ein Produkt, was durchaus den Besserverdiener anspricht. Ja. Das kauft sich jetzt nicht der Hartz-IV-Empfänger von nebenan. Das kann er sich gar nicht kaufen. Ne?
Das ist halt das iPhone der Fitnessgeräte.
Ja. Genau. Und das würde eigentlich so ganz gut matchen von dem Kundenkreis, der angesprochen wird. Das ist so.
Das ja, aber wie gesagt, da denke ich nicht, dass ich Apple diesen Schuh anziehen wollte.
Ja. Na gut, werden wir sehen, die Gerüchte. Wie gesagt, es gibt Gerüchte, die immer wieder aufgeworfen werden.
Und wie gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn Apple da eventuell sagt, okay, das für den Preis holen wir uns das Know-how jetzt in die Bude.
Ja, also nach dem Motto,
holen wir uns das Know-how jetzt
das ist so ein Artikel an der Kasse, ob ich mir jetzt einen Power-Riegel kaufe oder kaufe mir mal Peloton, das ist so ein Mitnahmeding.
Die Frage ist dann halt, wie viel Geld muss ich halt jetzt weiterhin investieren in die Entwicklung von Fitness Plus?
Ja.
Nee, Fitness Plus.
Fitness Plus ist
bei und was muss ich mir noch alles einkaufen?
Mhm.
Und was kann ich eventuell sparen, wenn ich jetzt bei Peloton zugreife?
Ja, es kann ja, wie gesagt, auch sein, wie wir es eben schon gesagt haben, sie picken sich nur die Rosinen raus, die sie brauchen können. Den Rest machen sie dicht und haben somit natürlich auch gleichzeitig einen Konkurrenten aus dem Weg geräumt. Ja. Und haben ihre Marke, sprich Fitness Plus, dadurch gestärkt. Alles möglich.
Die Frage ist halt auch da wieder nur, sollte sich niemand finden, steht wirklich eine Pleite von Peloton im Raum, würde ich das abwarten und würde dann gucken, dass ich hinterher günstig an die Leute einfach rankomme, ja, die dann eventuell auf der Straße sitzen. Wobei die wahrscheinlich woanders dann auch wieder unterkommen würden, weil es gibt ja noch andere Anbieter, die in dem Online-Trainingssegment unterwegs sind.
Ja, klar.
Da denke ich mal auch Interesse dran hätten, eventuell Mitarbeiter zu übernehmen. Ja.
Absolut. Naja, schauen wir mal. Gut. Nächstes Thema, was eigentlich ein ganz kurzes Thema ist, das können wir ganz kurz abhandeln. 37C3, der war ja wieder dieses Jahr das erste Mal wieder in Hamburg, nachdem ja die letzten Jahre oder zumindest das Jahr davor in Leipzig stattgefunden hat, war es dieses Mal wieder in Hamburg im CCH. Das wurde ja komplett renoviert, der Laden. Und dieses Mal wieder in gewohnter Umgebung in Hamburg. Da bin ich gerade dabei, mir die ganzen Vorträge nach und nach anzuschauen. Die sind ja auch auf media.cc dementsprechend zu erreichen und anzuschauen und auch auf den diversen YouTube-Kanälen vom Chaos Computer Club. Durchaus sehenswert und ja, wie gesagt, ich brauche eigentlich keinen Streamingdienst, wenn es solche tollen Vorträge gibt und Angebote gibt. Leider nicht das ganze Jahr durch, immer nur so punktuell logischerweise, aber da gibt es so viele tolle Vorträge. Und einen möchte ich mal ganz stark hervorheben, weil er auch relativ geeignet ist, technisch gesehen die breite Masse anzusprechen. Es ist relativ gut erklärt. Man muss jetzt nicht ganz so tief im Sicherheitsthema drin sein oder im Technikthema. Der Hardware-Hacker sozusagen, Thomas Roth, hat sich mal ein wenig die USB-C-Schnittstelle vom iPhone 15 angeschaut. Er hat das Ganze aus vielen Punkten betrachtet, aus der Sicherheitsschiene natürlich, ganz klar, aber auch aus der Schiene, wie man an das Gerät rankommt, sprich an die Software rankommt, wenn man zum Beispiel das Gerät nicht mehr ansprechen kann, wenn es sich aufgehängt hat. Und das ist der Punkt, der mich persönlich sehr interessiert hat. Also wenn man das Gerät in den DFU-Modus versetzen möchte. Und das hat mich persönlich sehr daran interessiert, an dem Vortrag, wie man quasi das Gerät oder ein Gerät, wenn es sich aufgehängt hat, in irgendeiner Art und Weise wieder über USB-C ansprechen kann. Muss man natürlich auch ein paar Kenntnisse zu haben, aber das wird dort relativ gut erklärt. Eine halbe Stunde sollte man Zeit einräumen, weil der Vortrag dauert eine halbe Stunde. Aber ein sehr, sehr,
oh, das ist sehr kompakt.
Sehr, sehr informativer und sehr, sehr schöner, kurzweiliger, kleiner Vortrag. Da gibt es noch eine ganze Menge andere Vorträge, die habe ich jetzt aber noch nicht alle anschauen können. Deswegen ist meine Empfehlungsliste im Moment noch relativ kurz. Das dazu. So, nächstes Thema. Wir haben noch so ein paar kleine Themen. Naja, das Thema hätten wir auch relativ zum Anfang nehmen sollen, weil es ist so klein gar nicht. Es gibt neue Gerüchte aus Südkorea, dass auf der WWDC, also dieses Jahr, eine komplett neue überarbeitete Siri am Start sein soll mit generativer KI-Funktion. Ja, da bin ich gespannt, ob das so kommen wird, weil Siri hat sich ja in den letzten Jahren so richtig nicht weiterentwickelt. Und man kann natürlich auch davon ausgehen, wenn man sich die ganzen Entwicklungen aus dem Bereich anschaut, Stichwort ChatGPT etc. pp., dass auch Apple an dem ganzen Thema interessiert sein müsste und sollte, um jetzt nicht den Anschluss und sprich auch nicht den Zeitgeist zu verpassen. Und man kann natürlich davon ausgehen, dass Apple in irgendeiner Weise daran arbeitet, das auch in die iPhones, in die Betriebssysteme zu bringen und auch letztendlich vielleicht sogar in Siri reinzubringen. Ja, und da gab es halt so erste Gerüchte aus Südkorea, dass Siri dann eine persönliche Konversationsfähigkeit bekommen soll, stärkere Personalisierung für den Benutzer, dass man halt stärker auch anbinden kann an den jeweiligen Benutzer oder auch zuschneiden kann, individuell. Das sind so die Hauptgerüchte, die es gibt. Und dass verschiedene KI-Features, da sind wir wieder beim Bereich Dienste, je nach Abo-Modell oder je nach Abo-Status, den man hat, auch funktionieren oder nicht funktionieren soll. Also da riecht es natürlich auch wieder stark nach einer Dienstefunktion und dass eventuell sogar exklusive Features nur auf dem iPhone 16 verfügbar sein sollen. Sprich, da wird es dann wieder auch eine Kombination mit Hardware und Software geben, die wahrscheinlich dann nur über einen speziellen Chip gelöst sein wird. Stichwort den Nutzer dazu bringen, wieder die neueste iPhone-Generation zu kaufen. Ja, das sind so die groben Gerüchte. Eins ist sicher, mit Siri muss irgendwas passieren. Und ich glaube, Apple könnte diesbezüglich auch schon sehr viel weiter sein, wenn sie nicht so einen hohen Anspruch an ihre eigene Datenschutz-Ethik hätten. Und dass vieles halt auch, wie gesagt, datenschutzkonformer ablaufen soll als bei der Konkurrenz. Und das steht wahrscheinlich dem Ganzen so ein wenig im Weg, das auf den Weg zu bringen. Das ist meine Vermutung, die ich habe. Ne? Jetzt ist der Thomas weg.
Nee, ich bin gerade am Überlegen, in Bezug auf KI mit Apple oder gerade mit Siri, weil also ich glaube, was wir uns... Ja, es ist halt schwierig. Du hast ja eben das Thema Datensicherheit schon angesprochen, beziehungsweise Privatsphäre. Ich glaube nicht, dass wir etwas sehen werden auf dem iPhone, was in diese Chat-GPT-Richtung einfach geht. Ich glaube, erstmal werden wir aufgrund von vielleicht KI, ja, sehen, hoffentlich Verbesserungen, was halt die Bedienbarkeit und die Response von Siri betrifft und auch dieses oder die Abfolge von Befehlen in der, oder von Fragen in der Kette, dass einfach dieses Verfolgen eines in Anführungszeichen Gesprächs von Siri besser funktioniert und auch das Verstehen vom Kontext her, dass wenn ich eine Frage stelle und in Bezug auf die Antwort die Fragen vielleicht weiter oder die Konservation halt weitergeht in Bezug auf die Daten, die ich halt auf dem iPhone habe, ja, mit meinen Apps, dass da halt einfach die Antworten kommen können. Und nicht wie bisher, dass dann vielleicht eine Frage dann ins Leere führt, beziehungsweise ja, das geh bitte auf Google oder so, ja. Aber dass dieses, wie gesagt, das, was man vielleicht gerade jetzt auch in Demos immer wieder sieht, in Bezug auf KI, dass das nicht unbedingt das ist, was man jetzt von Apple erwarten kann. Das glaube ich jetzt eher weniger.
Ja, ich weiß es nicht, aber es ist ja im Moment so, dass da eindeutig unsere aktuelle Entwicklung im Technologiebereich hingeht. Ich weiß nicht, ob sich Apple dem verwehren kann, der ganzen Geschichte. Keine Ahnung. Wenn man sich anguckt, wie mächtig ChatGPT ist und was man da alles mit erledigen kann und was auch schon in vielen Bereichen eingesetzt wird, auch wenn das Ganze eine gewisse Gefahr klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber auch eine gewisse, nach wie vor eine gewisse Regulierung bedarf, das ist nach wie vor meine Meinung, denke ich, Apple will da schon in irgendeiner Weise mitmachen, aber ich gehe auch davon aus, dass Apple sehr vorsichtig ist in diesem Bereich. Das hat ja Tim Cook auch in irgendeiner Weise schon mal von sich gegeben, dass man da mit Vorsicht rangehen muss. Was ich auch unterstreiche oder was ich auch wo ich auch bei Tim Cook bin in irgendeiner Form. Aber dass Siri was machen muss oder dass da was kommen muss, dass Siri defizitär unterwegs ist, das ist ja nun kein Geheimnis. Ne? Das können wir ja alle jeden Tag feststellen, die mit Siri interagieren. Gut. Dann zum Schluss oder zum guter Vorletzt noch ein kleines Autothema. Wir haben mit Autos angefangen und dann lass uns das heute auch mit Autos zumachen. Jawohl. Porsche, es gibt gute Nachrichten. Auch vielleicht nur für eine ganz kleine Käuferschicht, aber Porsche hat einen neuen Teilchenbeschleuniger aus Zuffenhausen am Start und sie testen das gerade am Nürburgring, nämlich ein Vorserienmodell von einem neuen Taycan. Und mit diesem Vorserienmodell ist der Entwicklungsfahrer, nämlich Lars Kern, 26 Sekunden schneller unterwegs als mit dem Taycan Turbo S Sport. Und das nicht nur auf einer Runde, sondern das hat er in Serie hingelegt mit mehreren Runden oder durch, kontinuierlich erzielt, dass er dort wesentlich schnellere Ergebnisse erzielt hat als mit dem Taycan Turbo S Sport. Wir reden hier von Elektrofahrzeugen und das macht natürlich...
No way.
Ich sag's ja nur. Ich meine, 26 Sekunden, das ist jetzt Wahnsinn. Also das ist schon eine große Nummer.
Ja, ja.
Ne? Das ist schon viel. Selbst 5 Sekunden sind nach meiner Meinung schon viel in dem Bereich, wo die Fahrer unterwegs sind. Und Lars Kern ist jetzt ja auch nicht irgendwie so ein Freizeitfahrer, der mal mit einem Kettcar über den Spielplatz fährt. Das ist schon ein Profifahrer, der weiß, was er tut. Und das lässt natürlich hoffen, dass der neue Taycan nochmal so eine Dampfmaschine wird oder ein neue Duftmarke setzt im Sportwagenbereich, Elektrosportwagenbereich. Wie gesagt, das ist ein Nischenthema, ganz klar. Ist nichts für die breite Masse, aber mich interessiert es halt schon irgendwo.
Interessant ist es halt zu sehen, wenn ein E-Fahrzeug mit solchen Leistungsdaten diese Leistung auch konstant über eine längere Zeit, also in dem Fall auf dem Ring, halt über mehrere Runden halt bringen kann. Weil was wir ja auch schon gesehen hatten oder ja auch schon auf dem Ring gesehen haben mit dem Tesla S und auch mit dem Blade, ist ja, dass du diese Leistung ja hast, aber aufgrund ja der ja, des Akkus beziehungsweise auch des Beanspruchens der Technik, das halt nicht konstant über, wie gesagt, mehrere Runden einfach bringen kannst, sondern den Peak so bei 1, 2, vielleicht noch 3 Runden hast, je nach Fahrzeug. Und dann einfach die Elektronik sagt hier, ja, schön, dass du Spaß gehabt hast, aber jetzt reicht's erstmal, leg mal eine kleine Pause ein. Du hast jetzt erstmal nur noch 80% ja, der Maximalleistung zur Verfügung. Und wenn du dann halt, und die Entwicklung geht ja weiter, ja, aber dass du dann auch siehst, dass die Technik, wie gesagt, ja, definitiv jetzt auch da ist, dass du halt den Peak länger einfach halten kannst. Ja, das ist halt auf jeden Fall schon mal so ein Ding. Und wenn Porsche, ja, von allen da auf jeden Fall jetzt mal der ist, der halt da wieder vorlegt, umso besser, ja.
Ja, gut, ich meine, das ist auch die DNA von Porsche, ne? Das sind ja, genau, auch
das Sportwagen. Das ist auch der Anspruch, den sie einfach haben
genau
müssen.
Genau. Und das ist ja eine Sportwagenschmiede und
genau.
Die müssen natürlich dann auch, wenn sie Elektrofahrzeuge rausbringen, da auch vorlegen, ganz klar. Ja, gut, das nur so am Rande. Gut, dann lass uns doch nochmal zum Schluss über ein Gadget sprechen. Und wir haben heute eine Markenpremiere. Wir haben heute eine Firma, über die wir das erste Mal sprechen. Und das ist eine Firma aus Dänemark. Die bauen ergonomische Eingabegeräte. Und da haben sie ein extrem großes Portfolio. Ist auch eine Firma, die schon etwas länger am Markt ist. Also die ist jetzt bei uns wahrscheinlich erst so in den letzten Monaten bekannt geworden. Aber sie existieren schon sehr, sehr lange. Sind auch sehr, sehr lange im Bereich der Schalttechnik, der Tastaturen unterwegs. Also sie haben schon eine lange Historie und Tradition. Ich würde sagen, nicht ganz so lange wie Sherry, aber sie sind schon fast so lange wie Sherry am Markt, auch wenn die bei uns wahrscheinlich die wenigsten kennen. Und ich habe mir aus dem Hause Kontur eine Maus ausgesucht. Und das ist eine ganz besondere Maus, die sich extrem den Marktbegleitern gegenüber abhebt. Der Trend dieser vertikalen Mäuse, der existiert ja schon seit ein paar Jahren. Ich kann jetzt hier auch mal eine Marke nennen. Die Firma Logitech hat ja die Reihe Lift auf dem Markt. Das ist eine Maus, die vertikal angeordnet ist oder wo die Hand vertikal auf der Maus sich ablegen kann und wo man quasi eine natürliche Handhaltung vollziehen kann oder die Maus oder den Cursor in einer recht natürlichen Handhaltung bewegen kann. Das große Problem von diesen ganzen vertikalen Mäusen, sei es jetzt von Logitech, sei es jetzt von Anker, wie sie alle heißen, da gibt es ganz viele Marken, die diese vertikalen Mäuse in den letzten Jahren herausgebracht haben. Wie gesagt, das große Problem ist es, dass die ganzen Hersteller davon ausgehen, dass die Menschen alle eine gleich große Hand haben. Somit versuchen sie, diesen Mittelweg einzuschlagen und sie versuchen, eine Maus am Start zu haben, die sowohl kleine Hände als auch große Hände als auch mittelgroße Hände anspricht. Nur das klappt nicht immer, weil es gibt Leute, die haben Hände wie Klodeckel und es gibt Leute, die haben kleine Hände etc. Es gibt ja auch Frauen, die haben typischerweise kleinere Hände und normalerweise haben Männer größere Hände. Das ist natürlich auch immer ein bisschen unterschiedlich. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und das ist nach meiner Meinung das große Problem, dass die Hersteller halt einen Mittelweg finden müssen, um die Maus an die Hand oder um eine Massenkompatibilität herzustellen. Und dieses Problem hat nach meiner Meinung die Firma Kontur relativ gut gelöst. Sie haben eine Maus auf den Markt gebracht, die extrem anpassbar ist. Das bedeutet, dass ich extrem viele Einstellungsmöglichkeiten an der Maus habe, was sich nicht auf die Software bezieht, was sich auf die Hardware bezieht. Und das hebt die Maus von den marktbegleitenden Herstellern so stark ab. Oder das Produkt hebt es so stark in den Vordergrund, indem man dort verschiedene ergonomische Ablageflächen hat, wie zum Beispiel die Daumenstütze, die man in der Tiefe einstellen kann. Das heißt, das bezieht sich dann auf die Breite der Hand. Das heißt, ich kann sie rausfahren, ich kann sie reindrücken und kann dementsprechend die Daumenstütze der Handbreite des Nutzers anpassen. Des Weiteren kann ich die Daumenstütze nach vorne oder nach hinten ziehen. Ich kann sie auch in der Neigung, also ich kann sie drehen, ich habe sie drehbar, also ich kann sie sehr, sehr stark meinem Daumen anpassen. Und das bietet nach meinem Wissensstand bisher kein anderer Hersteller. Oder es ist mir bisher kein anderer Hersteller untergekommen, der diese Funktion bietet. Das bezieht sich, wie gesagt, was ich eben gesagt habe, auf die Daumenstütze. Ein ganz elementarer Punkt. Aber man hat auch die Möglichkeiten oder die Möglichkeit, die Neigung der vom Korpus zu verändern, also der Hauptablagefläche, wo quasi die Hand drauf liegt, die Neigung kann man halt auch verstellen. Das bedeutet, man kann die Neigung zwischen 35 und 70 Grad verstellen. Man kann also fast aus einer vertikalen Maus auch eine normale, konventionelle Maus machen, dadurch, dass man die Neigung verstellen kann. Ist natürlich nicht so produktiv, wenn man sich vorgenommen hat, mit einer vertikalen Maus zu arbeiten, dann sollte man sie nach meiner Meinung auch in dieser Position belassen. Aber wie gesagt, man hat ja so gewisse anatomische Abweichungen zwischen den Händen und das kann man hiermit halt ausgleichen, indem man die Maus individuell auf seine Hände oder auf die Hand anpasst. Es gibt die Maus für Rechts- und für Linkshänder. Das ist auch schön, dass Kontur daran gedacht hat, weil Logitech hat zum Beispiel die ersten Mäuse nur für Rechtshänder rausgebracht, sie sind dann erst im späteren Zeitpunkt darauf gekommen, dass es auch Linkshänder gibt, Potzblitz, wer hätte das gedacht, aber Kontur ist vom Start an auch dementsprechend mit Links- und Rechtshänder-Versionen unterwegs. Wir haben eine 7-Tasten-Maus, davon sind 6 Tasten programmierbar, es gibt Software für Mac und für Windows, wo man dementsprechend auch die Maus programmieren und softwaretechnisch individualisieren kann. 2400 dpi ist, denke ich, auch sehr ordentlich. Sie gibt es einmal als Wired-Lösung und auch einmal als Funkmaus. Das ist nach meiner Meinung, nach meinen Testvorgängen, die ich durchgeführt habe mit verschiedenen ergonomischen Mäusen, die Maus, die die größte Anpassungsfähigkeit hat und somit auch letztendlich nach meinem subjektiven Empfinden die größte Ergonomie bietet. Ja. Und der Preis ist auch noch sehr interessant. Das klingt jetzt ja alles sehr teuer, aber es ist es gar nicht. Ich glaube, wir haben derzeit einen aktuellen Preis bei Amazon von 74, 75 Euro. Das ist für so eine Maus mit diesen Einstellungsmöglichkeiten doch sehr günstig. Und die Verarbeitungsqualität ist auch sehr ordentlich. Also durchaus auch auf Augenhöhe mit Premium-Produkten aus dem Hause Logitech. Da müssen Sie sich jetzt nicht großartig hinter verstecken. Tja.
Ja, klingt gut.
Ich habe jetzt nochmal auf den Preis geklickt, ob ich da jetzt kein Dünnschiss erzählt habe. 75,93. Das ist angenehm. Ja. Genau, haben wir es doch. Gut. Dann haben wir doch das Gadget der Woche auch, denke ich, ausführlich untergebracht.
Ja, das erste dieses Jahr.
Stimmt, wir haben erste Gadget, wir haben eine Markenpremiere. Haben wir das doch auch gut eingebaut. Okay, dann würde ich sagen, haben wir auch die erste Sendung für dieses Jahr untergebracht.
Ja, das auch.
Ist doch wieder länger geworden, als ich dachte.
Mit ein paar Themen mehr als gedacht.
Ja, ja. Und wir sind wie so ein junger Hund. So rechts in den Wald, links in den Wald. Wir gehen nicht auf dem Feldweg, sondern wir gehen immer wieder in den Wald rein und wieder raus. Und ja, wir entdecken abseits des normalen Mainstreams immer wieder neue Themen für uns. Habe ich das nicht schön bildlich ausgedrückt?
Naja. Schön visualisiert.
Genau, das in einem Audio-Podcast. Das soll uns erstmal einer nachmachen.
Yep.
Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Und genau, bis dahin sagen wir mal auf Wiederhören.
Yep, tschüss.
Tschüss.